Ich war das Wochenende über krank. War nicht geil.
Gute Besserung.
Dankeschön. Auch im Nachhinein nehme ich das an. Ja, ich habe aber sehr viel daheim gelegen, während alle anderen Karneval gefeiert haben. Ich habe Insta-Story über Insta-Story gesehen. Übelst FOMO. Aber ich wurde in die Arme genommen eines gewissen Streaming-Dienstes. HBO Max hat mich willkommen geheißen, hat mich in die Arme genommen und mich warm gemacht und gepflegt und wieder gesund gemacht.
Und weil du krank warst, hast du The Pit geguckt.
Game of Thrones.
Nein, ich habe nicht The Pit geguckt. Also ich habe wirklich viel geguckt. Ich muss einfach wirklich, es ist keine Werbung, aber HBO Max, eine Wucht, was da an Programm ist.
Unterschreibe ich.
Ich habe ich habe ganz viel geguckt. Ich habe ganz viele HBO Eigenproduktionen an Filmen geguckt, dann habe ich I Love LA geguckt, dann habe ich jetzt The White Lotus angefangen. Oh, erste Staffel, übelst geil, bin gerade in Staffel 2. Und wir müssen auch endlich mal über Night of the Seven Kingdoms reden.
Ich dachte, jetzt kommt Sydney Sweeney.
Nein.
Night of the Seven Kingdoms?
Ich habe angefangen?
Ich hab die ersten zwei Folgen geguckt.
Nein!
Zwei?
Ja, also
mehr als Game of Thrones.
Sweet Summer Child.
Ja, also das Ding, also okay. Also ich hätte es auch wirklich gerne für den Podcast jetzt aktuell geguckt. Also ich wollte es eigentlich in einem Rutsch gucken. Ich wollte warten, bis die letzte Folge rauskommt, aber ich habe jetzt
Woche.
Ich musste anfangen, habe dann die ersten zwei Folgen geguckt und ich habe Bock. Ich bin gehookt. Ich finde es cool. Ich muss, glaube ich, auch als außenstehende Person sagen, ich glaube, das ist eine Serie, die bockt wirklich noch mal mehr, wenn man Game of Thrones Fan wirklich auch ist, ja, so durch und durch, weil es halt einfach was komplett Neues in diesem Universum. Aber ich finde trotzdem, ist es so, auch für mich als außenstehende Person hat es mich an die Hand genommen. Ich finde diese Rückblenden immer wahnsinnig lustig. Und cute. Und ich finde es toll. Und ich habe auch schon jetzt sein mächtiges Gehänge gesehen.
In Folge 2.
Ja.
Ich habe das ausgemessen.
Oh ja, ich habe das nicht gesehen. Ich sage, wie es ist. Das war der Moment, wo ich Bock auf die Serie hatte.
Es war ein sehr erfolgreiches Insta-Reel bei uns. Alpers Penismesserei.
Ja.
Aber what's next in Game of Thrones?
In den nächsten vier Folgen, hoffe ich.
Also die werden geguckt. Ich muss wirklich sagen, ich finde es richtig gut. Also es unterhält mich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, als nächstes werde ich mir dann House of the Dragon endlich mal schnappen.
Alper, meinst du, er ist dann enttäuscht?
Wovon?
Von House of the Dragon?
Du sagtest gerade, dass man in Night of the Seven Kingdoms wahrscheinlich mehr zu schätzen weiß, wenn man sich im Game of Thrones-Universum auskennt. Mhm. Ich glaube, das gilt noch viel, viel mehr für House of the Dragon.
Yeah.
Dass halt viel mehr in diese Intrigen reingeht. Und vor allem, ich habe dir ja mehrmals gesagt, du solltest in Night of the Seven Kingdoms gucken. Das ist eine Serie für dich, weil die eben so klein und so süß und so liebevoll ist und einfach eine abgeschlossene Geschichte erzählt. House of the Dragon ist das genaue Gegenteil. Also es geht halt es hat halt irgendwie 18 verschiedene Storylines, verschiedene Schauplätze und man muss so sehr viel gleichzeitig balancieren und verstehen und auch die Kontinente so ein bisschen begreifen, was Westeros und was Essos ist und so weiter. Und das hat halt also Night of the Seven Kingdoms hat da eine ganz andere Philosophie, einen ganz anderen Scope, eine andere Dimension und mich freut's sehr, dass dir das Spaß macht.
100%.
Aber du bist noch wirklich am Anfang, also da wird noch...
Ja, ich habe jetzt mitbekommen, hier Folge 5 ist ja der absolute Shit in Sachen Geilheit.
Das ist noch nicht mal meine Lieblingsfolge in der Staffel.
Okay, das heißt, es kommt noch?
Nee, ich glaube, meine ist die vierte, würde
ich sagen. Ich hab Bock. Also ich habe wirklich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, sowohl ich bei Game of Thrones ja meine Startschwierigkeiten, hatte, beziehungsweise am Ball zu bleiben, habe ich es jetzt so gar nicht. Also ich finde es einfach so sehr sweet. Sehr toll, sieht auch gut, einfach gut, unverschämt
fantastisch,
gut aus.
Fantastisch, ne?
Ja. Editing ist toll. Und was mir
Cleffy ist großartig. Dexter Sol Ansel ist großartig.
Aber was mir am meisten aufgefallen ist, ich habe so das White Lotus-Finale geguckt.
Ja.
Und dann direkt danach die erste Folge Night of the Seven Kingdoms. Und mir ist
Akutsk.
Genau. Und mir ist einfach so aufgefallen, HBO Max, also generell HBO, zeigt einfach gerne intensiv Leute beim Scheißen, weil bei Episode 6, also Folge 6 in White Lotus, sieht man halt, wie Murray Bartlett in einen Koffer scheißt.
Yo.
Und das sehr intensiv. Und dann direkt Folge 1 von Night of the Seven Kingdoms.
Ja.
What the fuck?
Das ist ja allerdings auch sehr kontrovers, dieser Moment in der ersten Folge.
Ja, finde ich geil. Finde ich geil.
Ach, schön.
Jeder muss koten.
Vor allem diese Woche, wir haben schon so viel über Night of the Seven Kingdoms gesprochen. Und jetzt, ich dachte, der Podcast wird mal frei davon.
Nee, ist
dann kommt Lenny an und bringt diese geile Nachricht.
Aber, finale Folgenbesprechung mit Lenny.
Ja,
Sie ist natürlich Sondergast.
Also ich weiß nicht, das würde ich nicht mal ansatzweise hinkriegen, das möchte ich nicht. Aber
wenn Jonas das hinkriegt, kriegst du es.
Wow. Aber ich bin dann sehr gespannt, wenn wir in 4 Wochen nochmal podcasten und dann hast du auch noch House of the Dragon Staffel 1 zumindest schon mal gesehen.
Ey, dieses Jahr kommt ja noch die dritte Staffel und dafür will ich auf jeden Fall so up-to-date sein, weil ich glaube so, das ist für mich so meine Annäherung jetzt endlich mal an Game of Thrones, so dass ich, glaube ich, das endlich abarbeite und dann, dass ich dann so gehuckt bin, dass ich mir denke, ach komm, die 8 Staffeln Lemmy, Game of Thrones.
Mach keine Versprechen, die du eventuell
nicht halten. Nein, das stimmt. Habe ich schon
also
mal gemacht.
Die Sache ist auch, Night of the Seven Kingdoms sind auch 6 Folgen, die jeweils nur so 30 bis maximal 40 Minuten lang sind. Snackable. So. Snackable. House of the Dragon ist halt direkt eine andere Liga. Ne? Ja. 10 Folgen, eine Stunde jeweils.
Ist der Heckenritter denn auch so visuell spektakulär? Also ich spare mir erst ganz auf, bis alle da sind, dann gucke ich einen Rutsch durch.
Kannst du jetzt.
Ja, genau. Also ja. Wenn jetzt der Podcast draußen ist, dann ja.
Ja.
Aber ist es denn visuell so spektakulär? Denn House of the Dragon, die Drachenszenen sind ja halt schon geil.
Ja, aber anders.
Okay. Anders
Punkt. Spektakulär. Also die sieht trotzdem geil aus. Ist halt, okay. Wie gesagt, ne, es gibt halt einen größeren Schauplatz. Das muss man, ja. Muss man bedenken. Ja, es spielt ja. Halt alles innerhalb von einem Turnier. Aber gleichzeitig ist auch das der Reiz der Geschichte. Und ich habe schon immer bei den Büchern gesagt, dass der Heckenritter, die Heckenritter-Novellen, somit das gefühlvollste, aber auch komprimierteste und facettenreichste ist, was George R. Martin so je geschrieben hat. Weil er diese extreme Epik, die er halt in Das Lied von Eis und Feuer verarbeitet, mit diesen, mit, ne, ihr wisst es ja, tausende Figuren, super viele, ja. Super viel, was so auf verschiedenen Kontinenten so ineinander spielt. Das ist so alles so sehr komprimiert auf einen Schauplatz und es ist trotzdem so eine wunderschöne Geschichte. Eine Freundschaft, die es wirklich in sich hat, die mich schon in der Novelle so krass berührt hat. Und deswegen sage ich das immer wieder, also das ist so mit einer der besten Sachen, die George R. Martin je geschrieben hat, meiner Meinung nach, die ich von ihm gelesen habe. Und ich habe relativ viel von ihm gelesen.
Cool.
Deswegen, ja.
Ich glaube, es wird geil weitergehen. Also so habe ich hier von euch jetzt schon mitbekommen.
Ich freue mich drauf.
Ja, also Sweet Summer Child, du bist in den ersten 2 Folgen.
Ich bin hyped. Aber ja, es holt mich jetzt schon ab. Also ja. ich bin sehr, sehr gespannt.
Dann hoffe ich, dass du nächste Woche im Podcast bist. Dann kannst du dir berichten. Du bist nächste Woche im Podcast.
Okay, dann machen wir nächste Woche Folgenbesprechung.
Das ist dann auch so gut.
Ich denke, also ich versuche es am Wochenende. Ja, wir sind nächste Woche alle wieder da, glaube ich.
Worum geht's gerade? Sorry, ich weiß
nicht. Dass wir die nächste Woche einfach unsere eigene Folgenbesprechung dann
machen. Ach so. Warum nicht? Ja, aber gehen wir rein in diesen Podcast.
Ja, let's go.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir haben ein paar wundervolle Themen mitgebracht. Wir sprechen definitiv über das Ende von Fallout. Wir sprechen ein bisschen über einen neuen Star Wars Trailer, der erschienen ist, über DC und wir fangen aber mit etwas ganz anderem an, nämlich einem lustigen Spiel, das ich mir überlegt habe.
Geil.
Ich wurde in den letzten Wochen einmal inspiriert. Ich hoffe, ihr habt Bock.
Immer.
Ich weiß noch nicht, ob das jetzt funktionieren wird, aber wir spielen jetzt einfach 3 Runden Stadtland-Willkür.
Stadtland-Willkür hört sich sehr gut an.
Ihr dürft gerne dieses Blatt weitergeben. Oh Gott. Warum heißt es Stadtland-Willkür? Ich spiele nicht mit, ich mache den Schiedsrichter, denn das ist bei Stadtland-Willkür, das ist schon mal die erste Regeländerung. Ich hoffe, alle kennen Stadtland-Fluss mit lustigen Film- und Serienkategorien. Stadtland-Willkür funktioniert so, dass es keine, keine Fakten als Antworten gibt, sondern ich entscheide, ob ihr Punkte kriegt oder nicht.
Oh Mann. Sehr gut.
Deswegen spielen wir das jetzt in den Kategorien. Ich zähle sie auf. Guter Film, guter Schauspieler bzw. Schauspielerin, unterschätztes Werk, Film, der dich emotional zerstört, sympathischer Fußballverein.
Scheiße. Was?
Essen, das nicht oder eher nicht schmeckt. Und wenn Leute da draußen jetzt rebellieren und sagen, oh, wieso hat das denn jetzt nicht gegolten? Und das Spiel heißt Stadtland Willkür und ich entscheide. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß.
Lenny, wie gut bist du in Fußballverein?
Ey, halbwegs okay.
Ja, dann.
Halbwegs okay. Alemannia Aachen, here we go.
Das da hast du mal einen A weggegeben.
Ja, ja.
Ach, der kommt doch daher. Der
Das Ding ist, ich komme aus einer sehr fußballaffinen Familie.
Scheiße.
Ich habe wenig Interesse daran, aber ich kenne sehr viel.
Schön. Ja,
ich da habe ich aber eine Frage.
Ja.
Eine regeltechnische Frage. Welcher Buchstabe zählt denn bei Vereinen so der Stadtname?
Das
oder?
Entscheide ich dann.
Okay, so.
A-Willkür.
Das entscheide ich.
Okay.
Aber tendenziell eher der Vereinsname.
Okay.
Ja, aber ich habe.
Also F.
Ja,
für F.
Wenn wir mit F starten, dann wird es einfach.
Das ist ja auch manchmal der erste FC.
Ja, dann.
Das ist alles Willkür.
Okay, werden wir gucken.
Dann vielleicht kommt ja die 1 als Buchstabe ran.
Okay.
Gut. Hier sind Stifte, bitte sehr, genau. Schön. Und ich denke mal, während ihr überlegt, ich glaube nicht, dass wir das so drin lassen. Wir entscheiden das dann im Schnitt, ob wir das.
Ja, das ist auch Willkür jetzt.
Das ist jetzt auch Willkür. Das ist Willkür. Genau. Sollen wir einfach loslegen?
Ja, komm.
Ja, welcher Buchstabe? Marius macht A, Lenny macht Stopp.
Oh.
A.
Stopp.
T.
T wie Theodor. Ihr dürft loslegen.
Aber zählt auch, wer zuerst fertig ist?
Ja, klar.
Ach Gott.
Das ist Stress. Stress pur.
Oh, scheiße. Oh, fuck, ich weiß gar nichts.
Ich denke, wir machen jetzt einen Schnitt.
Ha.
Ich bin fertig. Stopp.
Nein, jetzt darf ich nur zu Ende schreiben.
Oh. Das gilt noch. Oh. Okay, Lenny, du hast beendet.
Oh Gott, ja.
Nenne mir einen guten Film, der mit T beginnt.
Terminator 2.
Oh. Ob ich das gelten lasse, weiß ich
das
nicht.
Das nicht.
Natürlich lasse ich den gelten.
Ich habe Freds, den britischen Film über die Auswirkungen eines Atomkrieges.
Ich hab den nie gesehen.
Den habe ich nochmal, Spoiler.
Ja. Mhm. Freds, warum hast du nicht einfach Trainspotting oder Terminator genommen?
Ich hatte einen kurzen Blackout, deswegen habe ich ganz, ganz weirde Sachen aufgeschrieben. Was? Terminator 1 hätte ich auch nehmen können.
Okay, Marius, ich lasse den gelten.
Okay, immerhin.
Das
immerhin.
Heißt, ihr beide kriegt 10 Punkte. 10 Punkte, weil ihr unterschiedliche Antworten habt und beide was
okay.
habt.
Okay.
Okay. Lennart, einen guten Schauspieler oder gute Schauspielerin.
Timothée Chalamet.
Okay. Ja.
Ja, gut. Okay. Marius.
Ich habe Tobias Moretti.
Tobias Moretti?
Aus Kommissar Rex. Der hat auch Filme gespielt. Der hat auch Hitler gespielt.
Aber Tobias Moretti ist nicht Rex, oder?
Nein, das ist der Hund. Das ist Reginald von irgendwas.
Das meine ich ja. Also ich hab, ja.
Nein.
Also wäre geil.
Aber der hat auch mal Hitler gespielt, glaube ich.
Weißt du was? Das geht sowas von. Ja. Du hast zwar dich gerade komplett. Wir haben gerade jegliche Gen Z und Gen Alpha hier verloren.
Dafür hole ich dieses Geld wieder ab.
Ja.
Ja, gut. 10 Punkte für beide.
Ja, sehr gut.
Und wir haben als nächstes unterschätztes Werk. Jetzt bin ich gespannt.
Toy Story 2.
Hm.
Ich persönlich finde den sau überschätzt.
Wow.
Ich persönlich finde den
okay.
überschätzt.
Nee, ist okay, ist ja Willkür.
Hä, aber Toy Story 2 ist doch nicht unterschätzt. Er wird doch geliebt.
Nee, Toy Story 2 ist beliebt.
Nein.
Toy Story 2 ist sau
beliebt. Toy Story 2 fällt immer unter, habe ich ein Gefühl.
Ist die Überraschung nicht 4 gewesen?
Nee.
Oder? Echt? Ich habe den noch nicht gesehen. Oder war es 3? Es war so,
drei ist der krasse.
Ja, genau. Also,
drei, ist okay. drei ist der krasse.
Ist okay. Nein, also ich,
Maris, was hast du denn?
Der Film ist nicht unterschätzt. Total Recall.
Total Recall?
Also das Original, nicht das Remake. Der ist halt nicht unterschätzt. Der ist halt, jeder weiß, das ist einfach ein guter, geiler.
Null Punkte für beide.
Okay. Wow, zu Recht, zu Recht. Okay.
Gut, dann Film, der dich emotional zerstört.
Toy Story 3.
Gilt hundertprozentig.
Das ist dein Otto.
Sehr
Alper
gut.
Alper hat Stadt und Fluss mit alles mit Otto beantwortet.
Ja,
stark.
Ich habe wieder Freds, weil der macht die wirklich fertig, weil, was ist das?
Es geht um Atombomben, ne?
Ja, und die Auswirkungen auf die Bevölkerung und es wird hart. Also das wirklich.
Okay, ich habe den zwar nicht gesehen, aber ich lasse es gelten.
Yay.
Jetzt bin ich gespannt. 10 Punkte für beide, ne?
Ja.
Sympathischer Fußballverein.
Also ich bin mir sehr sicher, es gibt doch bestimmt einen Teutoburger Wald Fußballclub.
Ich bezweifle es sehr stark.
Schade. Aber man kann es ja, also es ist ja Willkür, also du kannst es ja trotzdem zählen lassen, ne?
Aber nee, ich lasse es nicht gehen.
Schade.
Marius?
Ah, ja. Was? Achso, so random, okay. TuS Elsig, das ist ein Dorf bei mir um die Ecke, und da wohnen viele Freunde von mir, die waren alle in dem Fußballverein, alle haben eine TuS-Trainingsjacke.
Du kriegst schon einen Punkt dafür, dass du TuS gesagt hast. TuS Koblenz, wo ich
herkomme. Ah, sehr gut.
Gibt's auch. Lasse ich auf jeden Fall gelten. Marius, geil. 20 Punkte.
Yes.
Tottenham Hotspur wird so eine
stark.
Idee gewesen.
Ja, ja, sehr gut.
Und dann Essen, das nicht oder eher nicht schmeckt. Ich lasse alles gelten. Früchte, Lebensmittel, okay. Gerichte.
Was hast du?
Aber solange man es wirklich essen kann.
Ja. Okay. Thunfischchips.
Oh. Warum Chips?
Gibt's
warum nicht ich einfach nur Thunfisch?
I don't know. Also, ja, stimmt. Ja, also kannst du Chips, kannst Chips da rausnehmen?
Ich glaube, das gibt's nicht. Aber
also ich kann mir,
kein Wunder.
Doch, High-Protein-Thunfisch-Chips.
Ja.
Ach, krass.
Chips. Okay. Also ich kann mir nicht krass. Vorstellen, dass die schmecken.
Ja, fischig halt, ne? Also, ich gehe auch in die Meeresfrüchte-Ecke. Ich habe Tintenfischringe.
Tintenfischringe, nicht
dieses.
Das wäre so krass, wenn Alper jetzt so ein
Die Sache ist, ich esse ja keinen Fisch. Aber nicht, weil es mir nicht
aber
schmeckt.
Aber pass auf, ich habe die einmal gegessen. Vor x Jahren. Das sind diese runden Dinger im Blätter, in Teig. Und ich dachte, das ist so zart wie so.
Die Onion Rings.
Nee, ja, so ähnlich. Und das ist einfach Gummi.
Ja.
Das ist einfach Gummi. Mhm. Ekelhaft.
Null Punkte für beide.
Was? Tintenfischringe?
Verdammt.
Ich verlange Gerechtigkeit in den Kommentaren.
Ich auch.
So, zählt mal eure Leute. Punkte bitte zusammen.
20.
Ich habe 30.
30, 50.
Was? Ja, der hat ja einmal 20 Punkte bekommen.
Willkür, ey. Willkür, wirklich.
Naja. Tja.
Nächste Runde,
ja, ja.
ne?
Ja. Lenny A, Maris, stopp.
Okay.
Ah. Stopp.
Sorry, ich habe kurz ausgezählt. Ich hab gar nicht gezählt. Okay, gut, nochmal kurz.
Ich hab nur A gemacht und noch nicht
ja, gemacht. Ich habe nichts mehr weitergemacht. Okay, gut, warte. A.
Stopp.
D.
Okay, let's go.
Ah.
Ich mach's parallel mal auch. Ich denke auch wieder, dass wir hier die Wartezeit überbrücken, indem wir schneiden.
Stopp.
Ja, einer fehlt mir.
Okay. Mach Marius mal. Fang
okay, an. Ja. Dawn of the Dead.
Okay, guter Film. Dawn of the Dead.
Ja.
Welcher?
Der Remake.
Ich lasse beide gelten.
Okay. Ich habe. Oh Gott. Der Herr der Ringe.
Oh, ja,
der also,
Herr der Ringe. Sorry. Ja, das ist die Frage. Also, das gilt Artikel, nicht. Artikel. Ja. Also, Lenny, ich muss schon sagen, das ist schon extrem wack, aber auch sehr clever gedacht. Also 10 Punkte für beide.
Danke, das ist sehr gut, das hilft mir gleich, nehme ich weiter.
Weil Stadtland Willkür.
Sehr gut.
Nächstes, guter Schauspieler.
Doris Day.
Doris Day ist.
Ist alt. Jetzt haben wir alle verloren.
Doris Day kennt man.
Ah, ja, doch. Ja, lasse ich auf jeden Fall gelten. Ja.
Ich habe Domhnall Gleeson.
Oh, stark. Ich hätte übrigens auch Daniel Day-Lewis zum Beispiel.
Ja, komm, boah, aber, es ist zu früh für sowas. Mein Hirn funktioniert noch nicht.
Daniel Craig.
Oh, die ganzen Daniels.
Trotzdem 10 Punkte für beide.
Sehr gut.
Gott, ja, ich habe kein unterschätztes Werk. Alle Filme sind nicht überschätzt.
Lenny, jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber den wirst du nicht haben. Das ist mir
Der Herr der Ringe.
Down with Love ist so eine satirische Rom-Com mit Ewan McGregor und
Und der ist unterschätzt.
Ich finde der ist unterschätzt.
Das sagst du jetzt doch nur.
Und zum Teufel mit, das ist so eine richtig schlimme Rom-Com, ne?
Oh. Ja, und ja, nee. Aber die ist ein bisschen satirisch. Ich finde, die ist.
Weißt du was? Ewan McGregor, Renee Zellweger, du hast einen Film genommen, den ich auch nicht gesehen habe, Down with Love. Ich lasse es gelten.
Dankeschön.
Ich glaube dir einfach.
Ja,
20 Punkte für Lenny. Ich hätte noch gelten lassen, zum Beispiel 300.
Oh, ich habe 300.
Ich finde, so. Deep Impact ist so ein bisschen unterschätzt.
Ja, wie heißt denn der?
Ich finde, Dunkirk ist unterschätzt. Das ist so in Christopher Nolans Filmografie, wird der immer wieder vergessen. Ja.
Scheiße, ey.
Naja.
Ich war so, Perfect Days.
Film, der dich emotional zerstört.
Ich bleib bei Atomkrieg, die letzten Glühwürmchen.
Oh, ja. Also, wenn der nicht geht. Vor allem, wäre lustig, wenn ich den jetzt nicht gelten lasse, wegen Artikel.
Der Herr der Ringe,
Was? Der König.
Ja, komm.
10 Punkte an beide. Okay. Nee, wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt einfach willkürlich 20 Punkte, weil beide Antworten extrem stark sind.
Toll.
Jetzt kommt's.
So, sympathischer Fußballverein.
Ach, der muss sympathisch sein?
Ja.
Oh. So, scheiße. Ich weiß es nicht, jetzt ob der sympathisch ist. Dynamo Dresden.
Oh, stark, stark.
Wahnsinn. Also, pass auf, kurzer Zwischenfun-Fact.
Ist nicht stark.
Kurzer Zwischenfun-Fact. In den 90s gab es bedruckte Cola-Dosen. Ich hatte alle Fußballvereine auf Cola-Dosen gedruckt. Da war auch Dynamo Dresden dabei.
Das Problem ist, warte, in welcher sind die in der zweiten Liga?
Okay, Dynamo, ich habe keine Ahnung von
Fußball.
Ich habe keine Ahnung von kontroversen Fußball, deswegen nehme ich meine Aussage mit geil vielleicht auch zurück. Ich weiß es nicht. Aber ich finde nur einfach, du hast zwei Ds damit.
Ja.
Das, was ich gesagt habe.
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht genug aus mit gerade den Fangruppierungen von Dynamo Dresden, um da was zu sagen. Da gibt es wahrscheinlich auch gute und schlechte. Ich würde dir mal deswegen 7 Punkte
geben. 7 Punkte? Jetzt wird's mathematisch ganz.
Ich meine, du hast, also ich finde die Antwort an sich, dass du einen Fußballverein gefunden hast, der wirklich mit D beginnt, sogar mit 2 Ds, finde ich schon mal strong.
Ja, das finde ich auch strong.
Hast du nichts, Lenny?
Doch, ich habe die Duisburger Kickers.
Gibt's die Stuttgarter Kickers?
Ja, also ich habe gedacht, vielleicht gibt's die auch in Duisburg.
Ich glaube es nicht, es gibt die
Duisburger
Kickers.
Hätte,
es gibt die Duisburger Kickers.
Hätte gegolten.
Also das ist Freizeitliga.
Ja, aber ist doch sympathisch.
Aber hätte gezählt die wilden Kerle?
die wilden, ja, von mir aus. ja, doch, du kriegst, weil es auch eine sehr starke Antwort ist, ich kenne den Verein nicht. Das ist ein Freizeitverein.
Die haben sich nichts, ganz ehrlich. Alle Duisburger-Kickers da draußen.
Ja, ich wette dir an meinen Martin. Liebe Grüße an Martin von den Duisburger Kickers.
Die haben sich nichts Schlimmes erlaubt.
Aber Sebastian ist auch nicht schlecht.
Du kriegst 6 Punkte dafür.
Ah, wow.
Krass.
Okay, Marius.
Jetzt kommt Essen.
Essen, das nicht schmeckt oder eher nicht.
Dosenravioli.
Boah, also das hat mich schon durch das ein oder andere Festival getragen.
Ja, aber es schmeckt nicht wirklich. Das ist
hättest
nicht
freiwillig. Hättest du jetzt kalt gesagt, hätte ich das unterschrieben.
Ich habe noch in Klammern kalt.
Ja, aber es schmeckt manchmal schon räudig, da hast du schon recht.
Du denkst, bei mir ist das so, du denkst alle 5 Jahre mal, könnte doch, und dann
bist du hast schon recht. Du hast schon recht. Also ich muss dazu sagen, auf Festivals und so weiter, das ist eher Überlebensnahrung, ja.
Döner.
Was?
Ohne Cocktailsoße.
Nee.
Hättest du jetzt Döner mit Fisch gesagt?
Oh. Gibt es. Im Norden haben die Fischdöner, ja.
Findet man das öfter mal? Das Problem ist,
du magst keine Cocktailsoße.
Ich liebe Cocktailsoße.
Ja, dann, also.
Aber mir schmeckt auch das ohne Cocktailsoße.
Ich habe nur gedacht, das ist so ein kontroverses. Also, ich bin auch dönermäßig nicht bewandert. Ich habe nur gedacht, das wäre jetzt ein Statement.
Ich kann es nicht gelten lassen. Es tut mir
leid.
Ja,
ist okay.
Hättest du Joghurtsoße gesagt? Egal. Oh, ja.
War auf Tzatziki.
Die
hast nicht drauf gehört.
Marius, 20 Punkte. Starke Antwort. Oh. Lenny, es tut mir leid.
Ja, ist okay.
Okay, dann, Punkte auszählen.
20.
56 Punkte habe ich hier geholt.
Moment, 20, 40, 60, 67.
67, so. Das heißt, Lenny hat 86.
Entschuldigung.
Ja. Lenny hat 86, Marius?
Insgesamt?
Ja.
117?
Krass.
Boah. Spielen wir eine letzte Runde?
Ja, machen wir noch. Ich glaube übrigens gerade, der 6-7-Trend wurde in diesem Podcast gerade beerdigt.
Beerdigt, ja, genau. Okay, diesmal sage ich A und Marius sagt Stopp.
Okay.
A.
Stopp.
G.
G, okay. Oh Gott, was?
Viel Spaß mit dem Buchstaben G. G.
Dynamo Griechten.
Und Schnitt.
Stopp.
Okay. Oh Mann.
Also ihr wisst gerade wirklich so, Moment mal.
Also
mir
ist gerade aufgefallen, unterschätztes Werk bezieht auch Serien und Comics und allgemein Kunstwerke mit ein, ne?
Und okay.
Bei Essen, das nicht oder eher nicht schmeckt, das wird lustig. Weil ich habe auch festgestellt, es gibt nicht so viel, was ich wirklich nicht.
Alper isst alles.
Nee, tatsächlich ist Obst meine.
Ich bin bei Obst gespannt, weil mir ist nur eins spontan eingefallen. Wenn du das nicht magst, finde ich es komisch.
Schauen wir mal.
Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben, das wäre nur ein Guess.
Okay, machen wir gleich. Guter Film.
Wer fängt an? Ich?
Ja.
Gremlins.
Lenny?
Good Time.
10 Punkte für beide. Beides starke Antworten. Ich hätte nämlich auch noch Grand Budapest Hotel.
Ach, damn it.
Gelten lassen. Guter Schauspieler.
Götz Georga.
Das war so klar.
Ich dachte also, klar. George Clooney zum Beispiel, hat auch noch funktioniert. Aber
ja, aber Götz Georga ist auch ein besserer Schauspieler. Ja.
Donald Glover.
Ach, auch stark. Beides, also wirklich, das sind starke Antworten bisher. 10 Punkte für beide. So, unterschätztes Werk. Jetzt bin ich gespannt.
Gremlins 2.
Sehr stark.
Ist es unterschätzt?
Ja.
Ich habe nichts da stehen. Ich hätte jetzt im Nachhinein, ist mir noch so wie Garden State, der Zach Braff-Film.
Der ist doch nicht unterschätzt.
Ja.
Der wird schon gerne mal, das ist zu unbekannt.
Aber der wird sehr hochgehypt von Leuten, die ihn gesehen haben.
Ja, aber das ist es.
Also, ja, ja. Aber die Leute können, die kennen ihn ja nicht, die können sie ja gar nicht schätzen.
Eine willkürliche Auslegung davon, des Begriffes unterschätzt.
Ich finde ja. Ich finde, beides geht.
Aber, habe ich nicht geschrieben.
G.I. Joe ist mir nur eingefallen.
Also ich dachte jetzt bei Filmen, die ich emotional zerstört habe.
G.I. Joe. Der mit Channing Tatum? Ja. Oh, wow.
Oh Gott.
Gehen wir über zu Film, der dich emotional zerstört. Marius, Gremlins 3?
Nee, der kommt ja noch.
Ja.
Nee, aber ich weiß nicht mehr, wie emotional er mich zerstört hat, aber ich glaube nicht so. Aber Gangs of New York?
Ist schon hart.
Ja.
Aber ich finde, das ist jetzt nicht so.
Ja.
Herzlos.
Also, das ist auf jeden Fall eine schlechtere Antwort als die letzten Glühwürmchen.
Ja.
Du hast auch Glühwürmchen, die letzten.
Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt nochmal gelten könnte.
Ich mache es davon abhängig, was Lenny hat.
Ich habe nichts.
Du hast nichts.
Nichts.
Marius, du kriegst einen Punkt.
Ah, das ist gut.
Einen. So, jetzt bin ich gespannt. Sympathischer Fußballverein.
Galatasaray.
Habe ich auch.
Ihr kriegt beide 100 Punkte.
Oh. Das nehme ich gerne.
Habe ich 100 gesagt? Ich meinte 1000.
1000.
Gebt euch beide 1000 Punkte. Ihr habt die richtige. Es gab nur eine richtige Antwort auf diese Frage und ihr habt die richtig beantwortet.
Gibt es überhaupt einen deutschen Fußballverein mit G? Mir ist nichts eingefallen, weil.
Gelsenkirchen.
Aber wie heißt der? Schalke, ne? Aber,
gibt es hundertprozentig.
Aber wo auch so dieser Sporttitel mit drin ist.
Ja, yeah, ich weiß, was du meinst.
Ne? Aber G?
Oh Gott, jetzt bringst du mich.
Grevenbroich hat bestimmt einen.
Aber wie sollen die denn heißen? Grevenbroich Kickers?
Ja, bestimmt. Also alle beißen.
Die,
ja, ich bin am Überlegen.
Die Bremer Bolzer.
Mir fällt so spontan nichts ein. Ich google es jetzt mal. Deutscher Fußballverein mit G. Schauen wir
wenn
mal.
Euer Fußballverein hier noch nicht genannt wurde, schreibt.
Was soll denn G denn stehen?
Glasgow Rangers hätte ich gelten.
Oh, okay. Ja, die
Kräuter Fürth.
Ja,
stimmt. Klar.
Aber Sankt Kräuter Fürth?
Was?
Woher weißt du das denn?
Weiß ich nicht. Ist da nicht irgendwie ein Sankt?
Sankt Kräuter?
Ich meine schon.
Das ist eine Sportvereinigung.
Ja, weiß ich nicht.
Sankt. Nein.
Okay,
ihr habt beide 1000 Punkte bekommen für diese richtige Antwort. Und dann Essen, das nicht oder eher nicht schmeckt.
Was hast du?
Ich hab die Grapefruit.
Die Grapefruit?
Ich mag Grapefruit. Das wäre echt
nicht. Ich hab eben gesagt, Obst ist bei dir kritisch und jetzt sagst du Grapefruit.
Also,
ist okay.
Was mir eingefallen wäre halt Granatapfel, aber wenn du keine
Granatapfel hast. Ich liebe Granatapfel.
Ja, genau, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben. Erst hatte ich Grießbrei, aber jetzt habe ich mich entschieden für Grütze.
Nein, also auf gar keinen Fall lasse ich Grütze gelten. Ich liebe Grütze.
Scheiße.
Tut mir leid.
Null Punkte. War so 50-50.
Tut mir leid. So, Punkte zusammenzählen und dann haben wir einen Endpunktstand.
Ich habe einen Endpunktstand von 1106.
Moment, das sind.
Du bist ja doch gut in Mathe, Lenny.
8, 9,
14, 1148.
1148 zu 1106 für Marius. Marius ist der Gewinner von
Glück ist mein Ding.
Wir kennen uns ein paar Jahre länger. Aber seht ihr, also ihr seid sehr nah beieinander.
Ja,
das stimmt.
Ja, aber
hätte ich die 1000 Punkte nicht geholt, dann wären wir sehr weit entfernt.
Aber boah, ganze Zeit war so in der letzten so, oh Moment, ist es so obvious gerade?
Ich war tatsächlich, ich habe ja euch so ein bisschen beobachtet und Lenny hatte ganz früh Galatasaray. Ja. Und dann warst du am Überlegen, da habe ich gedacht, ja, also ich muss ja Lenny jetzt 1000 Punkte geben. Wie machen wir das gleich? Das wird lustig. Aber es ist ja auch Stadtland Willkür für alle, die da anderer Meinung sind, was verschiedene Antworten angeht. Pech gehabt.
Pech gehabt.
Euer Problem. So, und jetzt startet der Podcast so richtig. Aber schreibt gerne mal, ob wir das öfter spielen sollen, weil mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Das macht echt Spaß.
Natürlich, es ist deine Welt, in der wir hier leben.
Absolut. Mit dem Spiel. Gut,
eine
dass
Welt
wir,
voller Grütze und Galatasaray.
Gut, dass wir hier in meiner Welt gelebt haben, denn die Welt, in die wir uns jetzt begeben, ist weniger schön.
In welcher Art und Weise ist nicht schön? Also?
Ja, es kommt drauf an.
Ja, wie man sieht.
Marius, ich glaube, wir beide können jetzt als alte Herren in Nostalgie schwelgen, weil es ein Universum ist, so eine Reihe, die wir wirklich sehr lieben.
Ja.
Beide, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny.
Ich liebe es auch. Ich habe sogar den 76er Teil dieses Universums gespielt.
76?
Oh Gott. Das
ist schimmers. Also jetzt Baby. Das war echt auch nicht lustig.
Ja, ich stecke schon irgendwie in diesem Universum drin. Ich habe da sehr viel Vergnügen dran und ich habe auch sehr viel Spaß mit der ersten Staffel dieser Adaption dieser Serie.
Fallout übrigens. Fallout.
Ja, okay, jetzt können wir es endlich mal droppen.
Hast du die zweite gesehen?
Nein,
also ich
habe gar nicht angefangen, weil ich von sehr vielen sehr durchmischtes habe und deswegen möchte ich jetzt mal erfahren, zieht sich das weiter durch die gesamte Staffel oder habe ich doch noch Chancen?
Also die Staffel ist jetzt seit dieser oder letzter Woche abgeschlossen. Die alle 8 Folgen gucken auf Amazon Prime Video, die ist halt Woche für Woche erschienen und wir sind jetzt halt. Das Besondere ist, es gibt ja diese Spielereihe, die begann wirklich vor vielen Jahrzehnten mit Fallout 1 und 2. Ja. Die waren so isometrisch, also so von oben schräg in 2D.
Top-down.
Rundenbasierte Kämpfe in einer Welt, die durch einen Atomkrieg verseucht wurde. Ja. Und jetzt laufen auch verschiedene Wesen umher, wie Ghouls und Supermutanten und auch Monster. Diese ersten beiden Spiele, ich kann nur raten, also auch wenn die extrem alt sind, die sind ultra geil. Die sind mega geil, die Spiele.
Und es wird von diversen Leuten an Remakes der ersten Teile gearbeitet, aber halt in 3D.
Mhm.
Und zum Beispiel auf der Doom Engine und sowas. Also es hat nochmal auch so 90s Flares.
Ich finde auch einfach, weil dieses Kampfsystem so geil ist, es hat null von seinem Reiz verloren, von seinem Charme.
Mhm.
Und vor allem, dann kam halt Fallout 3 raus. Das war halt dann in 3D und man verlässt diese Vaults, diese Bunker und wird erstmal total geflasht von dieser Welt.
Genau, ab da auch Bethesda als Entwickler. Und genau, dann kommt Vegas von Obsidian wieder.
New Vegas, genau.
Genau, New Vegas und dann Fallout 4. Ich weiß noch, damals, also da haben wir schon zusammengearbeitet und wir saßen da vor diesem Trailer.
Vor diesem Countdown.
Dieser Countdown wurde da gedroppt und wir waren richtig hyped. Wir haben es alle, glaube ich, am Startdatum gehofft und waren so richtig. Das war nicht so geil.
Nee,
also ich habe es nochmal gespielt jetzt, weil nach der letzten Kritik von Fallout haben viele gesagt, oh, spiel's nochmal. Und ich habe einfach diese blöde Mission rausgelassen, wo du ständig another settlement needs your help, bla bla.
Endlos Mission
habe ich rausgelassen. Und dann macht es tatsächlich schon mehr Spaß tatsächlich.
Ja. Und auf jeden Fall, es ist halt einfach eine geile Welt und jetzt orientiert sich halt diese zweite Staffel vor allem mehr an New Vegas, weil halt Lucy und der Ghoul, die immer noch ihren Vater suchen, jetzt halt in der Mojave Wasteland, Ödnis unterwegs sind und jetzt halt dahin reisen, was mal Las Vegas war. Und dann lernen wir auch in verschiedenen Flashbacks immer wieder, was eigentlich, wie es zu dieser Postapokalypse, also wie es zu der Apokalypse kam, wie es zu diesem Atomkrieg kam.
Und ganz interessant, gerade bei New Vegas kommen halt Figuren drin vor, die halt auch im Spiel vorgekommen sind, wo man sich dann fragt, okay, welches Ende der Spiele gibt es ja? Es gibt verschiedene Enden, die man haben kann, je nachdem, wie man spielt. Also, wie kann das sein? Weil ich hatte dieses Ende und es gibt halt so ein ganz spezielle, wie die Lore erzählt wird, wird hier nochmal ein bisschen verändert, so ein bisschen, je nachdem, was man für eine Erfahrung hat und es wird wieder eingewoben. Man fragt sich so, ja, wie ist das? Wie kann das sein? Ja. Es spielt hier alles danach.
Ja, absolut. Ja, gut, wir haben, also Marius, wir beide haben jetzt die zweite Staffel gesehen, ne?
Ja.
Wie stehst du zu dieser zweiten Staffel? Oder hast du das Gefühl, dass die zweite Staffel, ich meine, die erste Staffel hat ja einen richtigen Hype gehabt?
Wir waren alle überrascht, dass tatsächlich so eine gute Serie rausgekommen ist. Die war ja vorher auch länger in Überlegung, dass es eine Serie und einen Film geben soll, wurde alles gecancelt. Und mit der Staffel 1 haben sie alles richtig gemacht, um die Leute abzuholen. Ich glaube auch für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, war das cool.
Ja, Walton Goggins ist der absolute Star dieser Show, absolut, als Ghoul natürlich.
Ja.
Wie, also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Hype so ein bisschen vorbei ist.
Ja.
Aber auch, ich glaube, wir unterschätzen auch so ein bisschen, was diese Veröffentlichungszyklen ausmachen. Mhm. Also gerade diese, ich glaube, Ich kann das ja schon mal droppen. Ich bin, obwohl diese Staffel eigentlich relativ gut ankommt online, bin ich nicht der größte Fan davon. Ich glaube, ich tue ihr aber auch ein bisschen Unrecht. Ich glaube, ich würde sie auch besser finden, wenn ich sie so in einem Rutsch gucken würde. Mhm. Also irgendwie so alle paar Wochen dann 2, 3 Folgen zu gucken oder jede Woche eine Folge zu gucken, das macht schon auch was mit dem, wie man es findet und wie man sich auf diese Serie einlassen kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen müde von diesen Serien, die so richtig viele Storylines aufmachen.
Ja.
Wir kennen es so ein bisschen von Game of Thrones, aber auch da saß ich damals so, oh, jetzt komm, ich will Daenerys, wann kommt die denn endlich da an, ne, und sowas. Also man wartet die ganze Zeit und ich fand, diese Staffel 2 war viel warten. Es sind natürlich auch Sachen passiert.
Sagst du das nicht als größter Sopranos-Fan?
Ja, aber da ist irgendwie noch anders. Da hast du noch so kleine Sachen, die relativ schnell abgehandelt werden. Hier habe ich das Gefühl so, es werden die ganze Zeit Leute wie auf dem Schachbrett positioniert und zu einem Ergebnis kommen in der letzten Folge, die jetzt so und es schwebt schon, das große Böse schwebt irgendwie schon mit die ganze Zeit im Hintergrund. Es wird sehr, es war super offensichtlich, es wird ja auch genannt. Also es gibt irgendwie auch keine Überraschung mehr gefühlt.
Ja.
Und für mich haben sie viele Elemente so, haben sich so wiederholt angeführt. Also Stichwort Todeskrallen, Deathclaws.
Ja.
Laufen da in New Vegas rum, im Spiel ja in der Nähe da auch, und die sind halt bedrungen. Es waren so viele und es fand so wasted einfach.
Ja, verstehe ich.
Ja, und so, ich weiß nicht, mich hat da nichts abgeholt, weil viel ist offen und es wurde einfach immer neu Geheimnis auch gemacht. Es hat so ein bisschen den Lost-Effekt so. Wie kriegen sie das am Ende zusammen? Weil ich möchte jetzt nicht noch 3 Staffeln sehen.
Ja.
Ich hätte lieber so eine Staffel, eine runde Staffel immer. Ja. Und dann vielleicht der Spoiler Teaser für die nächste Staffel. Okay, das ist das nächste große Ding. Und die Enklave ist halt jetzt schon so im Game mit drin. Und ich weiß nicht, mich hat das nicht so, nicht 100% gut. Ich fand es nicht komplett scheiße. Ich liebe auch das Setting. Ich mag, wie es aussieht. Mhm. Da ist ja viel Practical drin. Aber mit manchen Charakteren werde ich auch nicht warm. Und es wiederholt sich irgendwie so.
Ich verstehe das. Also ich kann das teilweise auf jeden Fall unterschreiben. Also ich finde, sie haben sehr, sehr viele Elemente aus den Spielen übernommen und die haben auch sehr viel Fanservice einfach mit drin, weil man sich auf viele Sachen, die man irgendwie aus den Spielen wiedererkennt, auch hier sehr freut. Und es gab ein paar fantastische Momente in dieser Staffel, finde ich. Ein paar ganz, ganz großartige Momente. Und gerade so, was sie mit Lucy machen, also Ella Purnell, der Hauptfigur, macht teilweise richtig Bock, mit anzugucken in so manchen Folgen. Aber ich finde auch, dass die Story so ein bisschen herummeandert ist und nicht jede Storyline gleichwertig spannend war.
Ja.
Also ich habe noch letztens The Pitt dafür gelobt, dass es halt so viele Storylines gibt. Und egal, in welche man springt, man sich immer wieder freut und denkt, ach stimmt, das gab's ja auch noch. Und was passiert da und was passiert hier? Und hier stimme ich tatsächlich zu, dass es wirklich Storylines gab, bei denen ich mir dachte, ach schade, ich hätte schon gerne noch lieber Lucy weiterverfolgt, als jetzt hier den Bruder von Lucy zu sehen. Dessen Storyline hat wirklich so ein bisschen versandet, finde ich persönlich. Oder auch die Legion zum Beispiel. Ich meine, wenn wir über New Vegas sprechen, müssen wir über die Legion sprechen. Das sind dieses römische Imperium, das da in der Ödnis sich aufbaut. Und ich war ein bisschen sehr überrascht, wie schnell die abgefrühstückt sind. Und ich habe so das Gefühl gehabt, klar, das wird alles so ein bisschen positioniert. Und so hat sich die zweite Staffel so ein bisschen angefühlt wie so ein Verbindungsstück.
Genau.
Zwischen Staffel 1 und Staffel 3. Ja. Und ich glaube, dass wenn mal dann auch Staffel 3 und Staffel 4 und was auch immer, also wenn die Serie mal abgeschlossen ist, werde ich sehr, sehr, sehr viel positiver auf diese Staffel blicken, weil objektiv habe ich gar nicht so viel an der zu kritisieren. Und dennoch habe ich mich immer wieder ertappt so bei dem Gedanken, eigentlich gucke ich das gerade, habe aber gar nicht so viel Bock drauf.
Genau, das ist bei mir auch.
Ja.
Und es kann ja irgendwie noch nicht eine Ermüdung sein, weil ich liebe einfach diese Welt. Also Postapokalypse ist wirklich gut, also in der Fiktion. Und ja, hier auch. Und vor allem so Maximus finde ich, ich werde nicht warm mit dem, weil ich ihn nicht durchschauen kann. Ist er jetzt, also ne, die Charaktere sind ja alle so ein bisschen grau auch, was ja gut ist.
Ja, natürlich.
Aber ich finde, bei ihm ist so, was ist denn jetzt so deine Intention? Wir kriegen so ein bisschen was von seiner Backstory, das fand ich gut, ne? Wie er als Kind, was so seine Kindheitsstory ist, irgendwie erzählt. Aber dann auch so, was ist jetzt deine Intention bei dem Ganzen? Bist du ein egoistisches Arschloch der Brotherhood so ein bisschen? Oder willst du doch der super Good Guy irgendwie sein? Also er ist halt so ambivalent, was ja nicht schlecht ist, aber dafür wird mir dann zu wenig erzählt, vielleicht von seinem Innenleben.
Okay, spannend. Okay, also ich finde schon, dass man versteht, was er macht mit der Brotherhood of Steel und was.
Ja, was er damit macht, aber er ist so ein bisschen hin und her gerissener Charakter, aber irgendwie, ich finde ihn so ein bisschen.
Ja, verstehe ich. Aber also mir hat vor allem in der Staffel irgendwie dann doch so ein fetter roter Faden gefehlt. Und dennoch finde ich, dass die Staffel trotzdem auch sehr viel richtig macht. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht davon abraten, Lenny, diese Staffel jetzt auch zu gucken.
Okay, gut.
Also die macht schon auch, die hat schon auch wirklich grandiose Momente.
Es sieht halt auch gut aus und es gibt echt, echt coole Sachen. Also das erste Mal, wenn sie Todeskrallen sehen.
Ja.
Also allein die Reaktion vom Ghoul dann ist schon so, oh shit. Und das ist einfach cool.
Ja.
Und auch wie New Vegas aussieht und.
Wobei New Vegas auch ein bisschen sehr klein ist. Das ist
aber Kritik. Im Spiel gefühlt sich es auch winzig kleiner an. Es gibt ja aber noch die Region, so die Stadtteil drumherum.
Mhm.
Da gibt es ja nicht nur Freeside und New Vegas, sind ja noch ein paar andere, die werden ja gar nicht erst angesprochen. Die Legion fühlt sich, finde ich, sehr klein an.
Ja, ja,
definitiv. Also im Spiel hat sich das sehr groß angefühlt, aber ich spiele es gerade auch nochmal.
Ja.
Und muss feststellen,
New Vegas?
Ja, die Welt ist doch leerer, als ich das in Erinnerung habe. Man geht schon sehr lange, ohne dass was passiert durch, aber ich treffe ständig auf Truppen der Legion.
Ja, gut, aber New Vegas ist halt auch wie alt?
Ja, er hat schon ein paar Jahre.
Also 2010 ist es
ja. Ja, klar, es hat also, aber es macht trotzdem Spaß.
Ja, ich liebe New Vegas auch und ich habe auch übelst Bock auf dieses Setting. Für mich fühlt sich das auch so ein bisschen an, als ob sie ein bisschen voreilig waren, weil die Staffel 1 war ja so ein krasser Hype und es wirkt ja so echt, oh mein Gott, wir müssen diese Hypewelle reiten und wir müssen jetzt immediately so Staffel 2 rausbringen.
Ja.
Ich habe ein Gefühl, das kam ja wirklich jetzt sehr schnell danach.
Ja, wobei anderthalb Jahre sind schon dazwischen.
Ja, gut,
also es geht. Also ich bin auch froh, dass sie jetzt nicht irgendwie wieder diesen 2-Jahres-Move gemacht haben, weil mich das in Serien auch immer nervt.
Ja, verstehe ich voll.
2 Jahre zwischen.
Ja, deswegen halt runde Staffeln, dann würde ich 2 Jahre auch verkraften können, weil ich habe so ein abgeschlossenes Ding und ich finde, das macht es halt auch wieder schwierig, wenn es dann die nächste Staffel kommt. Sagen wir, es dauert jetzt 2 Jahre. Dann brauchst du entweder ein Recap, ein gutes, oder ein Rewatch. Und ich weiß nicht, ob ich nicht mal durch diese Staffel durchprügeln will.
Gibt's
so ich finde die bei weit nicht so schlecht, wie ich das gerade darstelle irgendwie. Mhm. Aber trotzdem, ja, gucke ich lieber was anderes, glaube ich.
Also, was mich auch so ein bisschen persönlich gestört hat, waren diese vielen Flashbacks, die einen immer, wie mich, immer wieder gebremst haben.
Ich mag die Flashbacks von Ghoul her. Ich mag die, weil da geht es halt so ein bisschen um diese ganze Politik-Sache, um Enklave. Für mich war halt Enklave zu schnell revealed.
Ja.
Weil ich weiß noch, als ich Fallout 3 gespielt habe, war so, die Enklave ist eigentlich nicht mehr da, aber man denkt, wie doch. Und was dann der Reveal für die Enklave in Fallout 3 ist, ist schon cool.
Ja.
Das wird es hier nicht geben, weil hier ist das ja irgendwie so gefühlt wie so eine, keine Ahnung, wie so eine, wie so im Kalten Krieg, so eine Einrichtung halt. Man sieht ja auch diesen, ihre riesigen Gebäude da stehen und die Abhöranlagen, die sind schon ziemlich gut aufgestellt für das Jahr, in dem es spielt. Bin ich mal sehen, was da noch passieren wird.
Ja. Aber also man muss auch dazu sagen, die ist schon auch trotzdem sehr witzig, die Staffel, und hat auch ihre schrägen Fallout-Momente. Und von daher, also allen, die Staffel 1 irgendwie gefallen hat, die können auch ruhig Staffel 2 gucken. Okay. Also das ist schon auch trotzdem objektiv gesprochen.
Der Bar ist ziemlich hoch.
Ne? Genau,
also die Messlatte war hochgesetzt und jetzt ist es ein bisschen drunter. Ja, ist trotzdem noch, also es gibt wesentlich Schlimmeres und unterhält trotzdem noch gut. Und wie gesagt, sieht gut aus, Musik macht Spaß.
Ja,
gibt so einen
Rami Javadi.
Stimmt,
Rami Javadi. So einen krassen Cliffhanger, dass man rein theoretisch Staffel 3 jetzt.
Na, es gibt, wichtig ist, es gibt eine Post-Credit-Scene.
Die sollte man. In der
letzten Folge.
Ja.
Und sag mal, wenn du Fallout 3 zum Beispiel gespielt hast, dann weißt du ungefähr, was kommen wird. Also dann weißt du ganz genau, was kommen wird. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Setting so ein bisschen weiter in den Osten verlegt wird. Es macht es noch ein bisschen absurder. Also es wird nochmal, die Absurdität wird nochmal hochgedreht. Und es gibt halt noch Sachen, die haben sie gar nicht aufgemacht. Supermutanten Biomorphs, also die ganz großen Supermutanten.
Das kommt noch.
Und das müsste eigentlich jetzt
das
kommen.
Kommt.
Also wir haben
das
ja jetzt auch zum ersten Mal Supermutanten gesehen.
Ja.
Und da ist ja noch ein Schauplatz aufgemacht worden.
Ja, definitiv. Ich finde aber trotzdem, dass ich finde schon, dass es ein bisschen berechtigte Kritik auch an dieser Staffel gibt. Nichtsdestotrotz ist es eine der besten Videospieladaptionen, die es gibt.
Ja, Punkt.
Punkt.
Okay. Ja. Also und, da haben echt ein paar gute Jahre auch mit The Last of Us und sowas. Also völlig unterschiedliche Interpretationen der Apokalypse, aber
gerade Walton Goggins und Ella Purnell auch in dieser gesamten Staffel.
Aber auch Kyle MacLachlan. Viel zu wenig eingesetzt in der Staffel, aber großartig.
Beide fantastisch.
Vor allem halt mal in einer anderen Position. Halt nicht der sympathische Typ.
Ja.
Bisschen tyranniger.
Ja, aber er hat auch so eine Ambivalenz. Guck's dir mal an.
Ich bin
hat auch seine menschliche Seite bekommen.
Gespannt.
Wie fandst du das De-Aging?
Also normalerweise stört es mich immer. Hier hat es mich aus irgendeinem Grund gar nicht gestört.
Mich hat es auch nicht gestört, man sieht's. Definitiv.
Ja,
auch gerade in den Nahen, aber war okay.
Ja, es war völlig in Ordnung. Ja.
Also haben sie ihn de-aged?
Kyle MacLachlan ist
Flashbacks.
Ja.
Okay.
Ja. Deswegen musste das passieren. Okay. Aber ja, trotzdem eine Guck-Empfehlung für Fallout. Und wer auch Staffel 1 nicht gesehen hat, unbedingt.
Und also, es macht halt nochmal Spaß, dann zu denken, okay, ich könnte die Spiele nochmal spielen. Und wir hoffen ja, es ist ja im Talk, dass es ein Remaster von Fallout 3, vielleicht New Vegas in nächster Zeit geben wird. Ich habe mich auch so, ey, Bethesda, make doch die Kuh jetzt bitte mal richtig. Ich fand nämlich, das Oblivion Remaster hat mir Spaß gemacht und das für Fallout, das wird mir schon Spaß machen.
Ich warte noch auf Elder Scrolls 6, Leute.
Da kannst du noch lange warten. Da kann ich
lange warten.
Ja, gut.
Starfield first.
Ich habe noch was mitgebracht, nämlich ich habe mal wieder eine Comicphase, das habe ich ja immer wieder mal. Und aktuell möchte ich sprechen über Supergirl, Woman of Tomorrow. Denn der Trailer zu Supergirl ist ja erschienen und der hat nicht nur Liebe hervorgerufen. Viele fanden auch, dass es so James Gunn-typisch sehr an Guardians of the Galaxy erinnert. Und ich wollte mal rausfinden, was es mit dieser gesamten Geschichte auf sich hat und mit dieser Supergirl, die ja auch schon in Superman angedeutet wurde. Millie Alcock spielt sie ja. Die kennt man ja zum Beispiel aus House of the Dragon. Da ist sie ja sehr prominent irgendwie bekannt geworden. Und ja, der Film kommt im Juni. Regie führt Craig Gillespie. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat ja schon Cruella gemacht oder I, Tonya oder The Money, also viele sehr illustre Filme. Und ja, also das ist halt aus verschiedenen Gründen spannend. Wo soll ich anfangen? Der Film ist wirklich eine direkte Adaption von dem Comic. Mhm. Das ist, soll relativ nah dranbleiben, soweit ich informiert bin. Und genau, der Titel ist eine Hommage natürlich an Supermans Man of Tomorrow und die Geschichte, diese Comic-Geschichte ist auch als Trade Paperback zu kaufen, also als ein Sammelband. Das sind 8 nämlich Einzelhefte gewesen. Und ja, es geht um Supergirl und ihren Hund Krypto, aber erzählt wird das Ganze gar nicht aus deren Perspektive, sondern aus der Perspektive einer anderen Figur, nämlich Ruthie Marie Knoll. Ganz komisch geschrieben allerdings. Das ist nämlich ein Alien-Mädchen, deren Vater getötet wird von einem gewissen Krem of the Yellow Hills, der so ein sogenannter King's Agent ist, also für so eine ominöse Regierung arbeitet und Aufständler quasi sucht. Und ja, sie schwört Rache und trifft dabei auf Supergirl, die halt einfach nur an ihrem Geburtstag sich betrinken möchte. Und die beiden jagen diesen Krem of the Yellow Hills, der dann fliehen muss und sich unter anderem mit den sogenannten Brigands zusammentut. Das ist so eine Gruppe marodierender Space-Piraten, die von Planet zu Planet reisen, um ganze Zivilisationen auszulöschen aus purem Spaß an der Freude. Also, weil es denen Spaß macht, genau. Ja, und ich muss sagen, der Comic hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also, ich war wirklich sehr, sehr, sehr geflasht, wie gut der ist. Also, der ist abwechslungsreich, allerdings auch sehr wordy, muss man dazu sagen. Also, das ist sehr, sehr viel Text, weil diese Ruthie Marie Knoll wirklich sehr blumig und sehr ausgiebig spricht. Und deswegen, also Vorsicht, wenn man das so Englisch liest, das ist auch teilweise sehr anspruchsvolles Englisch. Aber vor allem wird diese Figur Supergirl, der wird so eine komplett eigene Identität gegeben, eine völlig neue Origin-Geschichte, die sich aber nicht so nach Abklatsch von Superman anfühlt und trotzdem was Eigenes ist, aber trotzdem so diesen, ja, diesen Vibe und diese Seele von Superman so in sich trägt. Und ja, fand ich wirklich extrem schön.
Ist ja auch eigentlich eine sehr traumatische Hintergrundgeschichte.
Extrem traumatisch.
Also wirklich so, weißt du, so Superman läuft, wächst so behütet eigentlich auf und sie ist so, ja, nee, ich habe Trauma ohne Ende.
Ich will es jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber das ist wirklich eine sehr, sehr berührende Lebensgeschichte. Und vor allem auch der Comic ist auch wunderbar gezeichnet. Also,
ja. Wie ist es denn da mit den Kräften? Gibt es da eine andere Sonne? Also ist nicht so powerful wie
das
Superman?
Das spielt eine sehr große Rolle in dem Comic. Das will ich auch nicht spoilern, aber tatsächlich spielt die Kraft aus den Sonnen, das ist ein sehr wichtiges Element, ja.
Also das heißt, wir können uns eigentlich auch auf den Film freuen. Ich meine, Film kann ja immer noch reinkacken, ne? Muss man ehrlich sein. Aber
wir wissen ja
die
auch,
Grundlage ist gut.
Die Grundlage ist gut. Wir wissen ja auch, dass der nicht zu 100% bei dem Comic bleibt. Es gibt ja zum Beispiel die Figur Lobo. Die kommt halt, also für alle, die es nicht wissen, Lobo ist ein sehr beliebter Kopfgeldjäger im DC-Universum, seit Jahrzehnten schon eine Kultfigur. Quasi unsterblich und saustark, sieht so sehr rockig aus, sitzt auf einem Motorrad, fliegt damit durchs Weltall, Lederjacke, Heavy-Metal-Musik, Muckis, riesiges Ego, moralisch flexibel, oft Anti-Held. Und das Ganze muss man aber auch verstehen, ist so ein bisschen so Parodie und Karikatur auf das Superhelden-Genre, weil so gerade in der Zeit, wo Lobo beliebt wurde, so ich glaube so 90er, gab es halt sehr viele Comichelden, die so extrem männlich waren und riesig muskulös und so weiter. Und das war so eine Art Parodie darauf, aber auch sehr witzig und deswegen sehr beliebt. Und Jason Momoa spielt den. Und ich meine, das ist seine zweite Figur im DC-Universum, nachdem er Aquaman gespielt hat. Und das kann sehr witzig werden, das kann aber auch in die Hose gehen, das müssen wir jetzt abwarten.
Ja, ja, mal gucken, wie, wenn ihr sagt, ne, traumatische Geschichte und sowas, ob das nicht zu witzig wird. Weil ich musste tatsächlich dran denken, auch wie viele, ne, das sieht sehr nach Guardians of the Galaxy aus, auch vom Look her. So, alles schon mal gesehen. Kann, also, ja, wir wissen aber natürlich auch aus Erfahrung, Trailer sind Trailer. Das sagt auch mal gar nichts über Filme, mal alles. Und dann weiß man es aber vorher nicht. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber ich gehe mal mit nicht allzu viel Vorfreude ran. Aber jetzt hast du gesagt, das hört sich schon mal gut an. Im Zweifelsfall liest man den Comic und hat vielleicht mehr Spaß. Aber hey.
Ich habe ihn mitgenommen, du kannst ihn hinlegen. Also der Film startet im Juni, wenn ich mich nicht irre, 25. Juni.
Also ich kann halt nur so viel sagen, ich finde Millie Alcock ist, glaube ich, so die perfekte Besetzung. Ich fand auch so diesen Mini-Auftritt, den sie halt in Superman hatte, da war ich schon so, okay, ich kauf's ab. Also ich finde sie so perfekt, so als diese Gen Z Cousine einfach von Superman.
Ja, wobei sie ja eigentlich älter ist als Superman.
Ja, aber das ist das Lustige. So, ne?
Ja. Aber also auf jeden Fall, was ich auch geil besetzt finde, ist Matthias Schönerz als dieser Cram of the Yellow Hills. Und Matthias Schönerz ist ein Name, mit dem sehr, sehr wenige Menschen was anfangen können. Aber das ist ein belgischer Darsteller und bei dem habe ich immer wieder das Gefühl so, jetzt hat der bald seinen großen Durchbruch. Aber irgendwie kommt der nicht so.
Der hätte auch Matthias Schweighöfer stehen können.
Das stimmt. Aber weißt du, wer jetzt bald im DC-Universum da steht? Lars Eidinger.
Tatsächlich. Stimmt,
der spielt ja.
Stimmt, du hast recht, ich erinnere mich.
Oh Gott, wen wird er nochmal spielen?
Brainiac?
Ich glaube, bestimmt Brainiac.
Aber was, Brainiac? Meinst du, er ist nackt?
Bestimmt.
Weil das Allinger ist laut Lenny-Theorie immer nackt in seinen Filmen.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist so safe unter jedem Vertrag, den hat er da unten so eine Zeile, wo steht so, ich muss nackt sein.
Ja, aber das Ganze hat mich so ein bisschen auch inspiriert, weil ich will auf jeden Fall, arbeite ich jetzt aktuell an einem Video zu den DC-Comics. Da passiert ja gerade einfach sehr, sehr viel und ich habe mir jetzt auch wieder Dutzende Batman-Comics bestellt, um da auch mal wieder so ein bisschen up-to-date zu werden. Also ich habe da sehr viel mitgebracht. Wie ist es denn bei euch in der Comic-Welt aktuell? Was sind so eure Lieblings-Comics? Habt ihr irgendwas, worüber ihr sprechen könnt?
Boah, aktuell wirklich leider Flaute, aber ich hab übelst Bock jetzt. Du hast bei mir auch so ein bisschen wieder was losgetreten. Ich bin ja auch immer ich habe sehr, sehr gerne die Teen Titans Comic gelesen. Ja. Und bin auch so bei Batman, vor allem so bei den guten abgeschlossenen Geschichten gerne dabei, weil ich finde es auch immer so, das heißt ätzen, aber ich finde immer so, dann hat man immer so einen riesigen, fetten Omnibus-Comic so bei sich zu Hause stehen und dann macht es eigentlich gefühlt keinen Spaß zu lesen.
Ja.
Deswegen.
Also was ich halt empfehlen kann aktuell ist die Absolute Batman-Reihe, die ist ultra spannend. Also gerade die Absolute-Reihen von DC, da gibt es verschiedene. Da geht es um einen Batman, das habe ich dir schon mal erzählt, Lenny, glaube ich, um einen Batman, der aus der Arbeiterklasse kommt.
Ah, ja, ja.
Alfred Pennyworth ist ein MI6-Agent.
Das ist so geil.
Genau, das ist auf jeden Fall wild. Außerdem die Drehbuchautorin von Supergirl, die arbeitet auch aktuell, also Anna Nogueira heißt die, die arbeitet auch an einem Wonder Woman-Film und einem Teen Titans-Film. Wer weiß. Und sie ist eigentlich Schauspielerin und hat bei Vampire Diaries mitgespielt.
Da wird Szene sich freuen.
Apropos Vampire, ich stand letztens im Buchhandel und da ist mir ein Batman-Comic so in die Hände gerutscht, die Vampir-Saga. Mhm. Da geht es darum, dass Dracula nach Gotham kommt.
Das ist, glaube ich, eine Trilogie.
Ja, du kriegst die so als gebundene Edition. Und ich fand, allein das Cover sieht halt so krass aus, weil Batman halt so mit so riesigen Fledermausohren und roten Augen und mal gucken, was passiert. Da habe ich irgendwie ein bisschen Bock drauf.
Ich habe das mal gelesen, aber das ist lange, lange her auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auch Batman Nocturne bestellt, worauf ich sehr gespannt bin, weil da es sehr viel um Albträume der verschiedensten DC-Figuren geht und bin da sehr gespannt drauf. Aber spannend. Wie gesagt, checkt mein DC-Comics-Video bald aus. Steck da gerade sehr viel Arbeit rein. Und es war ja aber nicht der einzige Trailer, der für Furore gesorgt hat. In den letzten Tagen kam ja noch ein Trailer raus.
Ja.
Lenny, was kam raus?
Endlich. Was heißt endlich? Also, Ich bin gar nicht so hyped, aber doch irgendwie ein bisschen hyped. Mandalorian und Grogu. Der Trailer ist, also der richtige Trailer. Es gab ja schon mal so einen Mini-Teaser, aber jetzt gab es erstmal so einen richtigen Trailer. Und ich finde es halt einfach krass, weil das ist seit 2019 der erste Star Wars Kinofilm wieder. Und ich glaube, da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, wie dazu stehen soll, dass es Mandalorian ist, weil die haben mich sehr in Staffel 2 und 3 verloren ein bisschen, vor allem in Staffel 3. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich finde es sehr cool, dass die Hutten jetzt eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Auf jeden Fall.
Und auch vor allem mal so ein bisschen vielfältig gezeigt werden. Also es gibt ja auch so diese eine Ringsequenz.
Diesen Wrestler.
Genau.
Saugeil, ich dachte, jetzt kommt eigentlich ein Rancor. Wäre sehr klischeehaft gewesen, ne? Aber okay, ein Muskelwurm ist auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, und sie schaffen es auch echt. Und sie schaffen es auch immer noch mal so neue Wesen auch noch mal so reinzubauen. Also diese eine drachenartige.
Auf jeden Fall.
Da ich bin wahnsinnig gespannt.
Aber auch Embo sollte dich doch als Bad Batch Fan freuen, den man kurz sieht.
Ey, ich freue mich. Also ich freue mich so generell. Das wird gut alles.
Einziges Zeb Aurelius sah man wieder.
Ja.
Das ist der aus Rebels, einer meiner Lieblingsfiguren. Der kam auch schon mal in einer Folge von Mandalorian vor, aber trotzdem, den wiederzusehen. Ja. Und Martin Scorseses Stimme.
Das stimmt.
Hört man am Anfang auch. Ja. Sehr, sehr geil.
Und im Trailer schon mehr FaceTime von Pedro Pascal als in der ganzen Serie.
Das ist schon hundertprozentig im Vertrag.
Ja, zieh den Helm aus. Nein, ich will nur Voice-Over machen. Aber das einzige Ding, was ich kritisieren würde, also das ist jetzt keine Kritik, es beginnt ja irgendwie, ne, da wird ja kurz was über so, wir sammeln alle aus deinem Kartendeck ein. Ich so, was ist das? Oh Gott, nicht schon wieder so Gaming-mäßig, so Gamifizierung, so wie damals bei Spider-Man auch so, sammelt alle Bösewichte und hier in den Keller ein. So,
ja.
Jetzt, bitte macht nicht so viele Sidequests auf wie in der Serie.
Ja.
Und dieses Sammeln-Kartenspiel, dieses Kartenspiel kommt raus und alle Leute sammeln auf einmal Star Wars, Bounty Hunter-Karten oder sowas.
Ja. Aber
ich fand's cool.
Ich finde den Trailer auch sehr cool. Ich finde, der verrät nicht zu viel. Ich finde, so muss man Trailer machen. So, der macht trotzdem Lust auf mehr. Und irgendwie hat er mich wieder komplett gekriegt. Und ich dachte mir so, nach 7 Jahren mal wieder einen wirklich guten. Also, Leute haben ja teilweise kommentiert drunter. Ein Kommentar hat mich wirklich sehr berührt. Da hat jemand geschrieben, das wird das erste Mal sein, dass ich Star Wars im Kino sehe.
Oh,
und da dachte ich auch dran, also wenn man überlegt, dass der letzte Kinofilm. Ne, dazwischen kam ja auch nichts. Das ist jetzt 7 Jahre her.
Also der Episode 3 Rerun war letztes Jahr.
Ja, gut, das stimmt.
Also einen neuen Film natürlich.
Neues, was anderes.
Ich bin auch echt sehr angetan. Also ich habe immer noch so ein bisschen Angst und beziehungsweise die Frage, so was das alles sein wird, ob das nochmal einen Weg ebnen wird, weil es soll ja noch so ein Mandoverse-Film kommen, dann von Dave Filoni. Ja. Filoni. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass das wieder so ein bisschen jetzt so ein Franchise-Losgetue wird. Ich hoffe, das ist so ein schöner Standalone.
Jetzt pass auf, der wird erfolgreich, einen guten. Dann sagen die, jetzt jedes Jahr ein Star Wars-Film. Sie machen es einfach jedes Mal.
Ich glaube, die haben gelernt.
Ja, hoffentlich. Ja. Also, ich finde immer noch den Titel ultra langweilig.
Ja, was
ist aber was willst du sonst anderes machen? Man, und Grogu.
Ich finde den voll schön.
Ich weiß nicht. Also, es greift ja auch vom Art-Design so ein bisschen so dieses 50s-Sci-Fi auf. Mhm. Das ist diese Schrift. Das ist geil. Der Look ist natürlich cool. Ich bin halt auch echt gespannt. Ich hoffe einfach auf einen runden Film und jetzt nicht irgendwie so einen Füller.
Ich glaube aber auch, die Nicht-Star-Wars-Geeks haben einfach sehr viel Freude an der Figur Grogu. Und
ja, 100%, sorry, aber
direkt halt so gewisse Emotionen und ich glaube, das funktioniert einfach.
Ja,
ein groß geleiteter Kommentar unter dem Trailer war irgendwie so, ich könnte Grogu irgendwie den ganzen Film über Kekse naschen zugucken.
Also, es gibt diesen Moment, wo er so salutiert und das ist
übelst so cute. Fand ich auch ultra süß.
Der größte Geniestreich, diese kleine Puppe zu bauen.
Ja,
das war der größte Geniestreich, Baby Yoda. Wow, der ist alles cute. Ja. Der könnte hinter einen Busch kacken. Also, oh.
Ich fand's auch toll, wie wirklich ja so lange so ein Rätselraten um seinen Namen war und dann alle ihn ja wirklich so Baby Yoda genannt haben. Und ich finde, es ist, ich weiß nicht, also es gibt natürlich auch viel Hate gegenüber dieser Figur, weil alle sind, der ist nur für Niedlichkeitsfaktor da. Aber ja, das macht er gut.
Aber er hat ja auch die Power. Er darf halt nicht immer die Deus Ex Machina sein. Ich habe noch eine Zauberkraft mehr.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass sie ihn overpowern.
Ja.
Aber trotzdem, der hätte ich mir in der Serie ein bisschen mehr Entwicklung gewünscht. Also dieses, ich gehe jetzt zum Training und jetzt gehe ich wieder weg, es war so ein runder, trauriger Abschluss.
Ey, ganz ehrlich, aktuell, es gibt mit Project Hail Mary einen Film, der bald rauskommt mit
Ryan Gosling.
Ich habe das Buch gelesen, der Astronaut von meinem Lieblings-Science-Fiction-Autor.
Ja, Temasiana.
Andy Weir, genau. Ich wollte Peter.
Hat Temasiana auch geschrieben, ne?
Genau, wir haben ihn ja sogar mal interviewt, falls du dich erinnerst.
Ja.
Und der das Buch lebt davon, dass du nichts über die Handlung weißt, außer ein Typ wacht auf und weiß nicht, wo er ist, wer er ist, nur.
Das krass. Das
verrät es ja schon.
Ernsthaft? Der
Trailer? Mehr weiß man nicht.
Okay, crazy. Der Trailer, also sorry, ich habe gerade das erste Mal gehört, dass das Buch wirklich so nur wenig die an die Hand gibt.
Nichts. Es ist alles, was du weißt. Ein Typ mit Amnesie wacht auf und ist aus irgendeinem Grund im Weltraum. Das ist alleine.
POV quasi. So.
Und es ist komplett nur aus seiner Perspektive erzählt. Das ist alles, was du über das Buch weißt. Und dann kam der erste Trailer zu Project Hail Mary und hat schon so ultra viel verraten.
Alles eigentlich.
Erzählt ja alles, ja.
Na ja, gut, also ich hab gedacht, okay, es gibt da noch eine Grenze, die noch nicht überschritten wurde. Und dann kam der zweite und jetzt der dritte Trailer und der dritte Trailer verrät so unfassbar viel. Also wirklich so unfassbar viel, dass ich mir denke, ihr habt wirklich quasi 80% des Films gesehen. Bei Mandalorian und Grogu ist das nicht so. Und das wollte ich mal loben, weil das ist der macht wirklich Bock auf mehr, ohne zu viel zu verraten. Ja,
zeigt coole Szenen. Und Hail Mary ist wirklich so.
Ja, ich bin aber trotzdem immer noch so gespannt, wie sie jetzt umgehen werden, wenn sie irgendwie die beiden trennen. Irgendwie möchte man ja auch mal wissen, was in der Zukunft einmal mit Grogu passieren wird. Ja. Also ich glaube, so, das ist die Frage, wie sie ihn, diese Figur, auch noch so einbauen, dass es so Sinn ergibt für 7, 8 und 9.
Ja, alles. Er wird eh safe sprechen. Also
ja.
Das erwarte ich von
ihm. Aber dann wird er so ein Yoda-Grammatik an den Tag legen und alle sagen so, oh.
Nein. Das Ding ist ja, Yoda ist ja die einzige Figur seiner Spezies, die anscheinend weird spricht.
Also Yaddle spricht ja auch ganz normal.
Ja, es gibt noch Yaddle und es wurde ja in dieser Spin-off-Serie.
Tales of the Jedi. Tales of the Sith, oder?
Nee, ich glaube, es war sogar schon noch Tales of the Jedi.
Aber die ist kanonisch tot, ne?
Ja. Die Order 66 hat die meisten umgebracht. Ja.
Order 67!
Aller schlechten Dinge sind 3.
Ja.
Nein, alle schlechten Dinge sind?
Es ist
Nein!
Ich glaube, es ist Tales of the Jedi, ja.
Ja.
Gut, genau, Tales of the Sith kam vor Tales of the Jedi.
Nee, danach.
Ja, anders.
Tales of the Jedi ist es die allererste gewesen.
Ich dachte, das kam in der zweiten Serie.
Nee, Tales of the Jedi, dann Tales of the Sith und dann Tales of the irgendwie Rotten,
die
keine Ahnung.
Bei mir, ich habe die beide gesehen, die sind bei mir beide im Kopf so irgendwie verschmolzen.
Ja.
Und, naja. Ja, wir haben außerdem die News der Woche.
Ding, ding, ding.
Ey, es ist ein Poster, wo wir gerade so beim Marketing sind von Trailern und so weiter. Es ist ein Poster erschienen und ich finde dieses Poster so geil. Lenny, du hast letztens noch drüber gesprochen, dass du überlegst, ein Video zu machen, zu das Poster, Filmposter irgendwie alle gleich aussehen und eventuell immer schlechter werden. Immer Double Exposure oder die verschiedenen Köpfe, die da immer so nebeneinander zu sehen sind. Ja, es
gibt Floating Heads,
das genau. Kontrastfarben.
Ja.
Orange-Blau muss sein.
Also Orange und Teal und sowas, genau.
Gut, haben wir jetzt auch.
Und jetzt ist halt ein Poster rausgekommen zu Lee Cronins The Mummy, das ultra geil aussieht, wie so ein Inlet aus so einem aus so einer VHS-Kassette, einer alten, und das sieht einfach geil aus.
So eine Beigabe, so guck doch den Film.
Genau.
Mit den das Plakat hat so diese Falt, wie nennt man das denn, Abdrücke, als wenn das zusammengefaltet worden wäre.
Also ja, so Falt.
Genau, als wenn das kompakt gewesen wäre.
70s-Look auch.
Ja, so 80s, 70s auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich bin so erst auch überhaupt erst auf dieses Projekt aufmerksam gemacht worden. Und ich wusste das gar nicht, dass der Regisseur von Evil Dead Rise, für den ich eine große Schwäche habe, dass der die Mumie nimmt und das neu interpretiert, so als Horrorstoff.
Ey, ich find's ultra geil. Also es kann nur besser werden, als das Tom Cruise-Debakel, ne?
Ja, ich habe das gar nicht mal gesehen. Ich freue mich nur über diesen Trailer.
Also du brauchst es wirklich nicht zu gucken.
Ach, so scheiße. Es ist so lame. Also, deswegen, ich finde es auch cool. Also eine coole Idee, gib mir das.
Das Geile ist halt, auf dem Plakat steht da einfach so die Story drauf, also was so die Ausgangsstory ist und so, so funktioniert das.
Genau.
Ein Satz sagt, darum geht's. Bock. Ach, und ich hab Bock.
Ist tatsächlich jetzt dadurch auch allein durch dieses eine Poster jetzt plötzlich so auf Platz 1 meiner meist erwarteten Filme, die sind nicht Platz 1, aber auf sehr weit oben auf den meist erwarteten Filmen dieses Jahr. Also da sieht man auch, wie gerissenes Marketing auch funktionieren kann. Und vor allem, ich habe dadurch dann auch in dem Zuge dann so rausgefunden, dass jetzt für Mai 2028 noch eine Die Mumie-Neuadaption geplant wird. Jetzt kann man wieder darüber meckern, dass Hollywood unkreativ geworden
ist. Diese Mumien.
Dieser Mumie ist allerdings mit Brandon Fraser und Rachel Weisz. Die kehren beide zurück in ihre Paraderollen.
Ich find's gut, ich bin gespannt.
Ist ja ein bisschen hin, ne?
Ja.
Aber ich freue mich.
Ich finde, da ist ja genug Abstand zwischen dieser Mumie und der nächsten Mumie.
Ja.
Ja.
Ansonsten, aber da bin ich echt gespannt drauf.
Den habt hier. Ihr mitbekommen, wo wir eben auch bei Star Wars wären, das wäre eigentlich die bessere Überleitung gewesen von Mandalorian.
Egal.
Ist egal. Dass ein neues Podracing-Game rauskommt.
Oh, Podracer war so geil damals.
Ja.
War so, ist das schnell.
Ja. Boah, realistischer werden Videospiele niemals mehr sein.
Ja. Ja. Und noch dieses Jahr soll Star Wars Galactic Racer erscheinen und es ist ein Gameplay-Trailer veröffentlicht worden. Und ich persönlich finde, dass der ultra geil aussieht.
100%. Ja. Ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz, weil ich fand auch damals diesen Trailer zu Star Wars Squadron, glaube ich, hieß der. Ja. Es war auch schon so ein Weltall-Spiel.
Aber Squadron war ganz gut. War okay.
War maximal okay. War okay. Also, ja, aber da war ja auch noch EA so Schirmherrschaft. Von, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt die Spiele alle macht. Also ich weiß jetzt hier, die hatten ja einmal so das Ubisoft-Debakel mit dem letzten Spiel, das ja wirklich fürchterlich sein soll.
Warte mal, du meinst Outlaws?
Ja, genau.
Das soll wirklich furchtbar sein, weil es hat mich, der Trailer sah eigentlich geil aus.
Ja, ja, aber der Trailer hat es Spaß gemacht, ja, aber dann halt waren aber die Kritiken.
Ja, ja, ja. Also den traue ich halt auch wirklich nicht mehr. Also ja, gar nicht mehr. Deswegen, also ich bin gespannt, wer der jetzt.
Fuse, Secret Mode?
Sagt mir leider gerade gar nichts. Also,
was möchtest du noch leiser in diesem Podcast ins Mikrofon stammeln?
Fuse, Secret Mode?
Aber.
Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Aber sieht keine auf jeden Fall Ahnung. Wertig aus.
Ja, ist auf jeden Fall aus England, die oder britisch zumindest.
Ja, die können doch was, die Briten. Ja.
PS5, Xbox, na doch, auch PC, Steam und
Epic. Na, Switch geht mal wieder hier leer aus.
Ja, ich war sogar auf der Webseite und auf dem Instagram-Account. Ich habe hier wenig gefunden, die dabei sind.
Ja, dann haben die vielleicht, ist es vielleicht das allererste Spiel, aber das heißt ja nichts. Also es kann ja auch ein fantastisches Debütspiel werden.
Definitiv. Also der Trailer wirkt wirklich super geil.
Also es kann nur besser werden, als wenn Ubisoft oder EA dafür verantwortlich sind.
Nee, das ist sehr wahrscheinlich.
Ist es gar nicht so schwer. Aber ich habe Bock. Also ich habe wirklich Bock. Also es wird cool. Und vor allem freue ich mich auf dieses Spiel, weil eine Figur aus Episode 1 nochmal wieder auftaucht. Eine absolute Kultfigur.
Anakin.
Ja.
Der auch.
Nee, der
Ben Quadrinaros.
Richtig, dieses Alien, was so ein komplettes Meme ist. Ich freue mich drauf.
Der ein lustiges Gesicht hat. Und der kommt auf jeden Fall wieder. Ich glaube, da freuen sich die Fans auch.
Ja.
Worauf sich die Fans auch freuen, sind die Starts der Woche.
Starts der Woche.
Und vor allem freuen sich die Charlie XCX-Fans.
Richtig, die dürften sich wirklich freuen, denn diese Woche startet der Film The Moment in den Kinos, wobei ich mich auch frage, wo wird er starten, denn der Film wurde nicht synchronisiert, der ist nur im Original mit Untertiteln zu schauen. Ich kann mir vorstellen, dass es nur in wirklich den großen Städten zu sehen sein wird, in Programmkinos. Deswegen tut mir es mir an der Stelle schon mal leid, für alle, die dann wahrscheinlich auf einen Home-Release warten müssen. Ja. Das ist jedoch ein sehr, sehr interessanter Film. Der ist nämlich von und mit Charlie XCX, Pop-Ikone und Musikerin. Die hat ja, ich weiß gar nicht, ob ihr so krass bewandert seid.
Die hatte einen Brad Summer und danach erstmal so einen Down, dass sie erstmal keine Musik machen wollte. Und dann hat sie die ins Büro gekriegt und durchgestartet.
Was ist denn?
Tja, die alten Herren.
Ja.
Du, was ist euer Lieblingstrack?
Wahrscheinlich ja? Brad. Ich habe keine Ahnung. Ich will gar nicht so tun, als wäre ich großer Charlie XCX.
Ja. Das ist immer so diese Hürde. So. Gibt es auch einen Track, der so heißt wie das Album?
Ja.
Das ist schade.
Summer.
Leider nicht, nein. Aber für alle, die Charlie...
Was ist denn dein Lieblingslied? Eigentlich ist das immer die beste Frage. Ich sage ich erst, wenn du mir dein Lieblingslied sagst.
Ich bin großer Sympathy is a Knife-Fan. Ja. Und Everything is Romantic. Aber ich bin auch ein größerer Fan.
Dritte Single ist immer das Beste.
Ja, ich bin ein größerer Fan auch von dem Remix-Album, muss ich sagen.
Ich mag Guess featuring Billie Eilish.
Das ist ehrlicherweise richtig gut. Ja. Kann man nichts gegen sagen.
Gut, Billie Eilish, Grammy-Gewinnerin.
Das also. Ne, nimmt man gerne mit. Das Ding ist, Charlie XCX ist so eine wirklich so eine Ikone der Popkultur. Und sie ist so 2024 erst so richtig auf die Bildfläche gekommen, als sie dieses Album Brad gemacht hat und damit so eine richtige Bewegung gegründet hat. Also das habe
ich aber tatsächlich völlig unabhängig von der Musik mitbekommen. Also Brad ist mir tatsächlich ein Begriff.
Also ich meine, ihr kennt das ja auch safe, dieses giftgrüne Album, wo einfach nur Brad draufsteht. Also sie hat, das ist praktisch so ein Statement-Album, so ein Mittelfinger gegen die Industrie, einfach wirklich so, ich mach's ganz anders, Leute, ich mach's simpel und das ist richtig gut angekommen. Alle haben es gefeiert und sie war vorher so, sie war zwar bekannt, aber mehr so nischig bekannt. Mhm. Und das hat sie so richtig auf die Bildfläche gebracht. Und jetzt bringt sie diesen Film raus, The Moment, der auf einer Idee von ihr basiert und sie spielt sich selbst da drin.
Also es ist gar kein Konzertfilm in irgendeiner Form, sondern schon eine fiktionale Geschichte?
Es ist praktisch so eine Mockumentary.
Es ist das
This is Spinal
Tap. This is Spinal Tap der Gen Z.
So in etwa könnte man sagen. Und es geht darum, dass sie mit diesem Film diese Zeit, diesen Hype verarbeitet. Und es ist praktisch so...
ach, gar nicht lustig, sondern...
Das ist nämlich das Ding. Also ich habe auch diesen Trailer gesehen und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde mich weghauen. Das wird wahnsinnig lustig. Der Film ist sehr zynisch und auch ja, so sehr provokant. Und es gibt hier und da mal so ein paar satirische Elemente, wo man dann doch schmunzelt, aber er ist, glaube ich, vor allem deep. Also es geht halt so sehr viel darum, was diese Zeit mental mit Charlie XCX gemacht hat, wie sie dazu steht, wie sie mit diesem plötzlichen Hype umgehen musste. Und es ist so der Kern dieses Films ist so darum, dass sie halt ihre Tour zu dem Album macht und es soll ein Konzertfilm über diese Tour geben und deswegen bekommt sie Johannes an die Seite gestellt.
Johannes
gilt als so der It-Konzertfilmregisseur und der wird von Alexander Skarsgård gespielt und der stiehlt auch so gefühlt allen die Show und der checkt halt ihr Konzept gar nicht. Also er will so sein komplett eigenes Ding machen und darum geht es vor allem auch so in diesem Film, dass sie dieses Statement-Album gemacht haben und dass es dann komplett durchkommerzialisiert wurde, dass es plötzlich nicht mehr Kunst war, sondern eine Marke und dass ihr so praktisch der Spaß an dem Ganzen genommen wurde, weil sie die Kontrolle verloren hat, also über dieses Album, diese Bewegung.
Weil du Fan bist, hast du ihr den Spaß geraubt quasi.
Also darum geht es auch so ein bisschen.
Ja, du bist der Dieb.
Also es gibt so zum Beispiel so ein Meet and Greet, was so inszeniert wird. Und da gibt es dann halt auch so ganz, ganz viele Fans, die Interaktion mit ihr haben und die ihr dann zum Beispiel sagen, boah, ich habe mich umgebracht, aber deine Musik hat mich so gerettet. Also dass es so auch so gezeigt wird, wie hart es manchmal auch sein kann, glaube ich, so Star zu sein. Und so, was ich auch so total spannend finde, du siehst die ganze Zeit Leute, die sie begleiten. Also sie ist wirklich umzingelt von Leuten, die ihr
Entourage.
Genau. Ja. Aber du weißt zu keinem Zeitpunkt, was die eigentlich beruflich machen. Also, man bekommt niemals mit, okay, wofür ist diese eine Person jetzt eigentlich zuständig? Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, was dieser Film richtig gut rüberbringt. Das ist so richtig, man fühlt sich so richtig lost und überfordert. Und das macht er echt gut. Ich finde, es ist so ein wirklich sehr persönlicher Film, den sie anscheinend mehr gebraucht hat als alle anderen. Und,
aber so entsteht mal oft die beste Kunst.
Voll. Und ich finde.
Das hat Scorsese mal gesagt. The best art is the most personal one. Also die beste Kunst ist die persönlichste.
100%. Ich will hier noch mal eine Warnung aussprechen. Ich glaube, dieser Film ist wirklich für alle, die mit Epilepsie zu tun haben, ist es der absolute Untergang.
Dann gucke ich den nicht.
Es gibt so eine Letterboxd-Review, wo steht, dieser Film könnte einen Opa umbringen. ich würde zustimmen. Also er ist wirklich sehr, sehr flashy. Und,
ich hasse stroboskopische Effekte, aber ich habe auch eine Leidensgeschichte mit Epilepsie.
Ja, dann ist es wirklich, solltest du hiervon wirklich die Finger lassen, glaube ich.
Also die gilt bei mir tatsächlich als ausgeheilt. Aber trotzdem bin ich extrem vorsichtig, was so stroboskopische Effekte angeht.
Aber check
ich
eine Warnung am Anfang?
Ja, da ist nochmal.
Also weißt du, was mein Endgegner war bisher? Skinnamarink.
Skinnamarink
war richtig übel. Und ich weiß nicht, ob du den mich erlebt hast im Kino. Ich war wirklich so, ich habe immer nur so einen halben Auge hingesehen.
Ja, dieser Fernseher war ganz schön.
Das war wirklich schlimm.
Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
Aber okay, eine Frage dazu. Würdest du das jetzt wirklich explizit Charlie XCX-Fans empfehlen oder ist das auch ein Film, den du wirklich Leuten noch empfehlen würdest, die Charlie XCX gar nicht kennen?
Also uns.
Also, es gibt Insider darüber, über diese eine Song, weswegen sie so bekannt ist, das Boom Clap, den sie gemacht hat für diesen einen Film mit Ansel Elgort und Willem Dafoe. Egal. Also es gibt ganz, ganz viele Insider, die auch nur Fans checken. Und ich glaube, es ist vor allem für Fans. Alle anderen könnten vielleicht so Spaß dran haben, mal so hinter die Fassade von so einem Star zu blicken. Es gibt auch so ganz, ganz wilde Cameos. Kylie Jenner spielt mit. Oh. Und ich finde es ist sehr spaßig. Ich glaube, es ist halt wirklich hauptsächlich für Fans. Was ich noch sagen kann, ist, sie spielt sich selber wirklich sehr, sehr gut. Ich bin aber mal gespannt, wenn es darum geht, dass sie wen anders spielt, weil sie hat ja so dieses Jahr so 6 oder 7 Filme. Oh nein, I'm so sorry. Das ist ganz, ganz schlimm.
Dass ich gerade sehe. Ja. Zum Thema auskapitalisieren. So 7 Filme, okay.
Ja, nein, natürlich.
Aber ihr meinte den 6-7 Job.
Ja,
aber trotzdem, die Sache ist ja auch, wen soll sie denn sonst sehr gut spielen, wenn nicht sich selbst?
Das stimmt, aber manche
Leute. Ja, obwohl auch das ist auch schwer.
Das ist auch manchmal schwer. Manchmal sogar schwieriger.
Ja. Das stimmt. Wer bin ich eigentlich? Ich wüsste es gar nicht, wie ich das mache.
Who am I?
Aber mich erinnert das so ein bisschen an 8 Mile. Ich meine, das ist so eine fiktionalisierte Version von Eminem, der mit Be Rabbit ja eigentlich quasi so eine junge Version von sich selbst spielt. Und ich persönlich liebe 8 Mile auch. Also das ist so ein bisschen wahrscheinlich
das ist auch ein Klassiker.
Vielleicht ist das The Moment unserer Zeit.
Hey, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe auch, es gab so für Letterboxd hat so eine Liste veröffentlicht, Filme, in denen Stars so sich selbst spielen, die ich dann jetzt auch mal abgearbeitet habe. Und es gibt so einen Film von Robert Altman, The Player, mit Tim Robbins. Der spielt so einen Studio-Boss, beziehungsweise er spielt einfach einen Produzenten. Und es gibt dann einen Mordfall und er ist da drin verwickelt. Und es gibt so ganz, ganz viele Stars darin, die, also wirklich eine irre Palette an Stars, die mitspielen. Bruce Willis spielt sich selbst, Jeff Goldblum spielt sich selbst. Es ist halt wirklich so ein Film, auch so mäßig The Studio.
Ja,
aber so als Film von Robert Altman, ich fand den fantastisch.
Ich finde es immer weird, wenn sowas passiert. Bei Being John Malkovich ist es ja auch so, weil John Malkovich spielt sich selbst und Charlie Sheen kommt auf einmal.
Aber zum Beispiel so ein Birdman, da spielt Michael Keaton ja auch eine Version von sich selbst. Ja, da geht es ja auch darum, wie er mit der Figur des Bruce Wayne, des Batman, irgendwie umgeht. Oder auch hier The Unbearable Weight of Massive Talent, wo Nicolas Cage sich selbst spielt. Auch extrem witzig, wobei der Film sich so ein bisschen in der zweiten Hälfte verliert, finde ich.
Klassischer
Kid. Und Jean-Claude Van Damme hat das jetzt auch schon öfter gemacht.
Ja, stimmt, der hatte die Serie, wo er die Realität. Kennst du die Serie von ihm?
Jean-Claude Van Johnson.
Wo er ist ein Schauspieler, Jean-Claude Van Damme. Also nein, er ist Geheimagent, der in der Rolle Jean-Claude Van Dammes Filme dreht und an den Sets halt dann Geheimaufträge ausführt. Also die Realität wird.
Und der hatte das ja Jahre zuvor auch schon mal gemacht mit hier.
GCVD.
Genau dem. So ein
Film.
Ja. Wo er, das ist, glaube ich, da sitzt er doch bei einem Überfall, ist er irgendwie da und fantasiert. Irgendwie so habe ich das in Erinnerung.
Ja. Aber ja, The Moment für, falls er überhaupt bei euch läuft. Also müsst ihr wirklich gucken, weil es ist irgendwie so richtig, richtig blöd. Aber ja, könnt ihr machen, wenn ihr Fan seid, ne?
Was diese Woche aber auch startet, ist ein Film, der auf dem Fantasy Filmfest lief. Dort konnte ich ihn leider nicht sehen. Aber Marius, du hast ihn gesehen. Lenny, hast du ihn auch gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ah, oh, dann Marius. Wie ist Dust Bunny und was ist das? Dust
Bunny ist ein Film mit Mads Mikkelsen von Brian Fuller. Und das ist ein, ich würde ihn beschreiben, das ist Tim Burton trifft auf Leon der Profi, trifft auf Quietschbunt. Es geht um ein kleines Mädchen.
Gespielt von Mads Mikkelsen?
Nee, Mads Mikkelsen kommt später. Und die hat ein Dust Bunny unterm Bett. Das ist ein Monster aus so Staubflusen, ne? also Wollmäusen eigentlich. Und sie möchte das gerne loswerden und beobachtet ihren Nachbarn, der des Nachts sich aus dem Haus schleicht und sie verfolgt ihn und er geht ins chinesische Viertel und eigentlich ist er ein Killer und er bringt da Leute um, aber sieht das immer nur so schattenweise und sie denkt, er bringt einen Drachen um, weil ihr kennt ja diese langen Papierdrachen, wo Leute drunter gehen und dann, ne? Und sie denkt, er bringt einen Drachen um und sie engagiert ihn quasi, also sie geht in die Kirche, klaut die Kollekte.
Ja.
Und sagt, ich habe Geld, bring das Monster unter meinem Bett um.
Mhm. Das klingt irre geil.
Das klingt fantastisch.
Und dann verschwinden ihre Eltern, beziehungsweise werden tatsächlich umgebracht.
Ja.
Oder ihre Zieheltern. Und dann so, okay, hier steckt mehr dahinter als die kindliche Fantasie.
Ja.
Aber es vermischt sich immer so, sie denkt halt, es ist das Monster.
Und es wird aus der Perspektive von dem Kind erzählt?
Ja, nicht, ja meistens. Aber es ist nicht nur die Fantasie des Kindes, also es ist eine Fantasiewelt, in der viele von diesen Sachen existieren. Es ist quietschbunt.
Oh, das ist Leon der Profi, weil die beiden sich anfreunden?
Ja.
Oh.
Es wird halt auch ein bisschen, auch so ein bisschen in dieses Schwarzhumorige, also die zersägen auch zusammen eine Leiche im Badezimmer. Aber jetzt ist es visuell.
So cute.
Ist so cute. Ich meine, du siehst halt gar nichts. Also, das ist sehr unblutig, diese Szene.
Und sie denkt, es ist ein Drachen.
Nein, nein, das ist schon eine Kinder so. der Film ist jetzt, es hört sich jetzt besser an, als man denkt, der ist gut, aber zieht sich so ein bisschen. Das CGI ist halt auch nicht so geil. Man sieht immer, wie die Leute quasi so vor einer grünen Wand stehen, wirklich. Man sieht so ein bisschen noch so die Umrisse. Also es ist nicht perfekt. Ich weiß das Budget vom Film nicht. Aber man kann ihn gucken. Er macht Spaß und Mads Mikkelsen hat unglaublich geile Klamotten in dem Film. Man ist alles so ein bisschen asiatisch angehaucht immer, was er trägt. Und das sieht alles sehr, sehr geil aus. Die Chemie zwischen den beiden ist sehr gut.
Mads Mikkelsen könnte einen Kartoffelsack.
Der könnte hinterm Busch kacken, und es wäre geil. Und es hat halt, diese absurden Welten, die vielleicht halt genau halt so ein Tim Burton und so ein bisschen, ja, so Ästhetik, so Grand Budapest Hotel mäßig. Also dieses Haus, wo die wohnen, ist halt auch so eingerichtet und sie hat so ein riesiges. Weil es ist so ein bisschen, der Boden ist Lava. Also nicht den Boden berühren, weil es kommt das Monster aus den Fußbodenbrettern. Und sie hat so ein, ich glaube, es ist ein Schwein gewesen, so ein riesiges kupfernes Schwein mit Rollen drunter. Und sie fährt wie auf so einem Boot durch die Wohnung damit. Und es hat halt dieses Märchenhafte. Also optisch ist das schon ganz schön. Und der macht Spaß, aber es ist jetzt nicht die riesen emotionale oder krasse Story-Erfüllung des Kinos. Aber man kann ihn gucken, es macht Spaß. Es ist so ein kleines
Festivalfilm.
Bisschen schwarzhumoriges Märchen, würde ich sagen.
Nehmen wir mit.
Du hast mir.
Ja, guck dir noch an.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich euch genauso viel Bock auf Dead of Winter machen kann. Okay. Das ist ein Film, der, glaube ich, von Deutschland, das ist so der deutscheste Film überhaupt, weil es sind so viele Förderanstalten, die den, glaube ich, mit durchgewungen haben.
Man kennt's.
Ja, es ist ein Film mit Emma Thompson in der Hauptrolle und sie spielt so eine verwitwete Fischerin und es geht darum, dass sie so eines Tages nochmal so Eisfischen gehen möchte. Nur gerät sie bei diesem Vorhaben in eine Kindesentführung.
Okay.
Also so, sie bekommt mit, dass ein Kind entführt wird. Mhm. Und dann geht es darum, dass in diesem Setting, zugefrorener See, im Nirgendwo, dass sie dieses Kind retten möchte.
Okay.
Und das ist...
Das klingt spannend.
Klingt simpel, klingt spannend. Ich finde, man muss wirklich sehr viel an Logik diesem Film so abkaufen. Also so, da gibt es zum Beispiel, also sie... Wie oft sie zum Beispiel nicht auffällt, obwohl so ihr Auto da wirklich im Nirgendwo auf dem Präsentierteller steht, finde ich dann doch irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig. Und es kommt häufiger vor in diesem Film. Und dann ist auch noch so diese Tatsache, dieser Grund der Kindesentführung, der ist dann halt einfach wahnsinnig absurd. Und das möchte ich nicht verraten, wieso das passiert.
Aber ist das so ein Moment, wo du sagst, boah, jetzt ist der Film ruiniert?
Nee, aber es ist so ein schleichender Prozess, der einsetzt. Und der Film ist auch nicht unbedingt so kurzweilig, der zieht sich dann ein bisschen. Ich finde, Emma Thompson ist fantastisch. Also das muss man halt sagen, aber sie ist halt immer fantastisch.
Ja. Ist es ein Thriller?
Es ist ein Thriller, okay. Auf jeden Fall. Das kann
Wen ist denn der?
Der ist für meine Mutter. Also das kann ich sagen. Meine Mutter ist wirklich so, wenn es irgendwo Eis gibt und ein Thriller, ist sie sofort am Start.
Aber Eis und Thriller sieht immer gut an eigentlich, weil eigentlich immer schon. Settings im Schnee sind eigentlich immer ziemlich cool.
Ich muss gerade echt ein bisschen lachen, weil ich habe der Regisseur Brian Kirk, ich habe den mal kurz ein bisschen gegoogelt und der hat 21 Bridges gemacht vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, der kam 2019 raus. Und klar, Chadwick Boseman spielt mit und das war eine seiner letzten Rollen und das macht einen extrem betroffen und man trauert da sehr rum. Die Sache ist, dieser Film, 21 Bridges, da geht es darum, dass in New York durch einen Überfall alle 21 Brücken abgesperrt werden. Und der ist so, das ist so der Inbegriff von, wir legen diesen Film in eine Fernsehzeitschrift, so als DVD mit Zugabe.
Okay.
So ein richtiger Ronnie.
Ja, aber
so durch und durch okay, dieser Film.
Ganz ehrlich, Dead of Winter wird sich da einreihen. Ich finde, der tut nicht weh, der ist ganz gut, kann man machen, aber ja.
Dead of Winter, für alle Emma Thompson-Fans da draußen.
100%.
Von denen es hoffentlich viele gibt, weil Emma Thompson ziemlich groß ist.
100%.
Hätte bei Stadtland Willkür, hätte ich bei Gute Schauspielerin auf jeden Fall Geld.
Ja, wenn wir ein E gehabt hätten, oder ein Tee. Aber naja, machst du nichts.
Hatten wir Tee?
Tee? Nee. Tee, doch, Tee
hatten wir. Doch, Tee hatten wir.
Erste,
verdammt.
Tottenham nach. T, F und G, ne? Nee, T, D und G.
T, D, G.
T, D, G. Das, vielen lieben Dank an der Stelle.
Schreibt uns gerne mal, ob wir öfter Stadtland Willkür spielen sollen. Ja. Also ich glaube, uns hat es sehr viel Spaß gemacht.
Dann oder mit Golfclubs.
Dann mit Golfclubs.
Nennen wir einen Golfclub.
Ich kenne nur Mar-a-Lago, mehr kenne ich.
Überhaupt nicht, ich kenne gar keinen.
So.
Mini-Golfclub-Anlage.
Euskirchen. Ja, gebt uns positive Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns so hört. Das würde uns sehr freuen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Danke euch.
Ebenso. Bis nächste Woche.
Okay, ciao.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das Scheiße hier gerade...
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Hank und in meinem Videopodcast Hank's Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal.
Und dich geht's doch gar nicht. Warte mal. Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Und lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.